Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, sehr geehrte Sachverständige hier im Raum, im schönen Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, unser schönster Sitzungssaal, und herzlich willkommen Ihnen allen, die Sie digital zugeschaltet sind. Ich begrüße auch sehr herzlich die Vertretung aus dem Bundesgesundheitsministerium.
Wurde gefunden.
Sage ich gleich. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es wurde ein Handy gefunden, falls jemand... Es wurde mir gerade gereicht. Also manchmal geraten ja Menschen in große Unruhe, wenn sie ihr Handy nicht bei sich haben. Also wenn diese Unruhe sich entwickelt und das Bedürfnis sich auch entwickelt, ich hätte hier eins, mal schauen. Ist schon geklärt. Gut, dann schauen wir mal, was sonst noch kommt. Ich sag mal, Irritation und Unvorhergesehenes, da sind wir ja diese Woche, haben wir ja viel erlebt zwischen der Einladung, die Ihnen allen zugegangen ist zu dieser Anhörung zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Und heute ist viel in der Welt passiert, in den USA natürlich, aber eben auch bei uns. Sie alle wissen das, dass die Regierung, wie sie noch eingeladen hat, die Regierungskonstellation, die Koalition, die aus dem parlamentarischen Raum heraus eingeladen hat, in dieser Form jetzt nicht mehr besteht. Nichtsdestotrotz, und das ist ja ein wichtiger Befund, arbeitet der Gesundheitsausschuss, und wir haben uns dazu entschlossen, gemeinsam auch diese Anhörung heute stattfinden zu lassen, weil das, was im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz geregelt werden soll, von so elementarer Bedeutung für die Bevölkerung ist, dass wir die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen möchten, das mit Ihnen als Expertinnen und Experten zu diskutieren. Was dann noch beschlossen werden kann, das wird sich jetzt im Verlauf zeigen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Womit beschäftigen wir uns also in dieser Anhörung? Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem Titel Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune. Den finden Sie auf der Bundestagsdrucksache 20 11 853. Dazu gehört die Unterrichtung aus der Bundestagsdrucksache 20 12 664 und die dazugehörigen Änderungsanträge auf Ausschussdrucksache 20 14 235.1. Ich sage ganz kurz und sehr knapp, womit sich dieser Gesetzentwurf beschäftigt. Sie als Expertinnen und Experten haben das natürlich alles eingehend studiert, aber wir haben Gäste, wir haben eine Übertragung im Parlamentsfernsehen. Und damit alle wissen, worum es geht im Kern um die Stärkung und die Verbesserung der ambulanten Versorgung für Menschen, die medizinische und pflegerische Hilfen brauchen. Und insbesondere um die Gesundheitsversorgung eben im kommunalen Bereich. Eine Maßnahme ist, dass die Kommunen künftig medizinische Versorgungszentren leichter gründen können. Und auch für die Versorgung von psychisch kranken Menschen sieht der Gesetzentwurf Verbesserungen vor. Es sollen aber auch der Zugang zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen verbessert und der gemeinsame Bundesausschuss weiterentwickelt werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist ebenfalls die Stärkung der hausärztlichen Versorgung durch die Aufhebung der noch bestehenden Budgetierung. Ferner liegen uns zwei Anträge der Fraktionen der CDU vor, mit den Drucksachen Nummern 20 8 860 und 20 11 955, in denen Sie sich mit der Versorgung psychisch kranker Menschen und der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum befassen. Ich sagte eben zwei Anträge der Fraktion der CDU. Es muss natürlich korrekt heißen, der Union der CDU-CSU. Dann kommen dazu, hören wir auch an, 9 Anträge der Fraktion der AfD. Die tragen die Nummern 20 3272, 20 5814, 20 8356, 20 9745, 20 10 067, 20 10 731, 20 10 732, 20 11 959 und 20 13 360. Und diese Anträge beinhalten ein breites Spektrum. Sie reichen von der medizinischen Behandlungspflege und der Hilfsmittelversorgung über die Ausbildung von Ärztinnen bis hin zu digitalen Gesundheitsanwendungen und der Nutzenbewertung von Medizinalcannabis. Bevor wir beginnen, noch einige Anmerkungen zum Ablauf dieser Anhörung. Die allermeisten von Ihnen sind ja sehr erfahrene Expertinnen und Experten, aber es gehört sich, dass wir es für alle einmal noch mal deutlich machen, worum es, also wie das jetzt aussehen wird. Insgesamt stehen uns ab dem Moment der ersten Frage 90 Minuten zur Verfügung. Und diese 90 Minuten werden entsprechend der Stärke der Fraktionen und Gruppen gemäß einer ausschussinternen Verabredung auf mehrere Frageblöcke aufgeteilt. Und wenn Sie sich als sowohl als Abgeordnete als auch als Sachverständige so präzise und möglichst kurz fassen wie möglich, können mehr Fragen gestellt werden, ist ja klar, und mehrere Aspekte besprochen werden. Die Regel, dass Sie vor jedem, nach jedem Aufruf einmal Ihren Namen und Ihren Verband nennen müssen, ist, haben wir abgeschafft. Sie fangen einfach an zu sprechen. Sie müssen aber, falls es etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen geben sollte in Bezug auf den Beratungsgegenstand, die bei Ihrem ersten Aufruf auch offenlegen. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, sollten vor der Beantwortung, das ist nicht mehr richtig. Die brauchen sich auch nicht mehr vorzustellen, weil wir das ja wissen. Wenn Sie aufgerufen werden, sind Sie hier in so einem Würfel mitten des Ausschusssaals prominent zu sehen und werden dann auch im Fernsehen entsprechend übertragen. Und für alle gilt, dass im Anschluss das Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Vielen Dank, dass Sie da sind. Danke allen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Schön auch herzliches Willkommen an alle auf der Besuchstribüne. Sie dürfen weder Missfallensbekundungen, Freud schläft nicht, Missfallensbekundungen oder Applaus mit uns teilen, auch nicht filmen oder fotografieren. Aber wir freuen uns, dass Sie da sind und zuhören. Mobiltelefone bitte ausschalten. Ein Klingeln kostet 5 € für einen guten Zweck. Und jetzt geht's los mit der ersten Frage. Und das ist die Fraktion der SPD. Und Kollege Mende hat das Wort. Heike Behrens hat das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Unsere erste Frage richtet sich an den Hausärztinnen- und Hausärzteverband. Uns ist besonders wichtig, die hausärztliche Versorgung nachhaltig zu stärken, um die ambulante Gesundheitsversorgung auch künftig flächendeckend sicherzustellen. Das GVSG sieht daher die Entbudgetierung der hausärztlichen Vergütung und weitere Maßnahmen zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung vor. Wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Regelungen und sollten wir versuchen, noch kurzfristig dafür Mehrheiten im Deutschen Bundestag zu gewinnen?
Herr Dr. Bayer, bitteschön.
Vielen Dank. Die Lage ist prekär und dringlich. Deshalb fange ich am Ende an. Es wäre unabdingbar nötig, dass die seit langem versprochene Entbudgetierung kommt, sowohl für die bestehenden Praxen als auch für die sich zukünftig Niederlassenden. Von daher begrüßen wir diese. Die Entbudgetierung, so wie sie im Entwurf ist, würde zwei Nachbesserungen aus unserer Sicht bedingen. Zum einen ist es so, dass nicht alle typischen hausärztlichen Tätigkeiten abgebildet sind. Das heißt, es könnte dazu Budgetierungen kommen, wenn es genau so umgesetzt wird. Es müssen die typischen hausärztlichen Tätigkeiten genannt werden. Minimum Psychosomatik, Sonographie, Telefonberatung und Schmerztherapie. Sonst werden die dann budgetiert. Und als zweites müssen die MGV-Anteile, die wirklich für Honorarzahlungen genutzt werden, miteinander verglichen werden, damit es hier zu keinen Verwerfungen kommt. Also aus unserer Sicht essentiell für die Sicherung der hausärztlichen Versorgung der Patientinnen und Patienten und Nachbesserung der Entbudgetierung an diesen beiden Stellen.
Danke schön. Herr Mende, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich frage den Bundesverband niedergelassener Diabetologen. In Deutschland wird die Diabetesversorgung häufig durch hausärztlich tätige Diabetes-Schwerpunktpraxen sichergestellt, die oft zusätzlich zum eigenen Hausarzt aufgesucht werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Bewertungsausschuss eine sogenannte Versorgungspauschale zu beschließen hat. Bitte erläutern Sie Ihre Einschätzungen dazu.
Herr Häusler, bitte.
Ja, die Versorgungspauschale soll ja die Versicherten- und Chronikerpauschale ablösen und wäre dann nur einmal von einem Arzt abrechenbar. Wir sind als Diabetes-Schwerpunktpraxen in den letzten 30 Jahren vorwiegend aus Hausarztpraxen hervorgegangen, sodass über 90% der Schwerpunktpraxen hausärztlich spezialisiert niedergelassen sind und unter Umständen dann keine Pauschalen im Regelleistungsvolumen mehr abrechnen könnten. Das wäre natürlich desaströs für die niedergelassenen Schwerpunktpraxen.
Dankeschön. Dirk Heidenblut.
Vielen Dank. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Felix Kijunke. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage der Masterstudierenden bzw. Approbierten im neuen Psychotherapie-Weiterbildungssystem ein und welche Maßnahmen werden benötigt, um die Lage zu verbessern?
Ja, vielen Dank für die Frage.
Moment, Sie warten, bis ich Sie aufrufe. Dann müssen Sie sich nicht vorstellen, aber aufrufen tue ich. Herr Kijunke, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ja, für die Studierenden bedeutet die aktuelle Situation eine große Verunsicherung und Belastung. Es sind jetzt schon mehrere hundert Absolventinnen und Absolventen des neuen Psychotherapiestudiengangs fertig. Und es werden ab nächstem Jahr sukzessive mindestens 2.500 pro Jahr werden, die ohne die neue Weiterbildung zur Fachpsychotherapeutin keine Patientinnen behandeln können. Das bisherige Ausbildungssystem für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten läuft aus. Das neue kann ohne eine gesetzliche Regelung nicht anlaufen. Und diese gesetzliche Regelung brauchen wir, weil ansonsten nicht nur die Versorgung wegfällt, die in den Weiterbildungsambulanzen und Kliniken geleistet wird durch die Psychotherapeutinnen in Weiterbildung, sondern auch die gesamte psychotherapeutische Versorgung auf Dauer in Deutschland gefährdet ist. Für uns sind die vorgesehenen Regelungen existenziell wichtig. Die Aufnahme der Weiterbildungsambulanzen ist in den Paragraphen 120 SGB V ist die Voraussetzung, dass die Ambulanzen überhaupt über ihre Vergütung verhandeln können und Weiterbildungsplätze anbieten können. Was fehlt aktuell, sind Regelungen für die Praxen, für die Kliniken und auch die Einschränkung für die Weiterbildungsambulanzen ist meiner Meinung nach zu überarbeiten. Diese Regelungen brauchen wir und wir brauchen sie jetzt, damit wir nicht eine ganze Generation an künftigen Fachkräften verlieren und die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland gefährden. Dankeschön.
Dankeschön. Frau Müller.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an den Spitzenverband der Heilmittelerbringer. Inwieweit könnte auch eine modellhafte Erprobung des Direktzugangs für Heilmittelerbringer zur Stärkung der Gesundheitsversorgung beitragen? Und wie sollte die Rechtsgrundlage für ein solches Modellvorhaben aussehen?
Herr Nox.
Ja, der Direktzugang kann positive Effekte auf die Versorgungssicherheit in Deutschland haben, vor allem im ländlichen Bereich. Es ist zudem davon auszugehen, dass der Direktzugang ein Baustein zur Kosteneffizienz für das GKV-System haben kann. Diese beiden Punkte lassen sich auch durch internationale Studien belegen. Um alle Fragen zu klären, die zum Direktzugang derzeit noch bestehen, sollten Modellprojekte zum Direktzugang als wissenschaftliche Studien konzipiert sein. Diese könnte unter unabhängiger Begleitung einer Hochschule und in Zusammenarbeit mit einzelnen Krankenkassen und Verbänden der Heilmittelerbringer durchgeführt werden. Möglich wäre auch ein Projekt über den Innovationsfonds. Um ein solches Modell durchführen zu können, benötigen wir eine ergänzende Formulierung in § 63 Absatz 3 SGB V, mit der Modellvorhaben zur Übertragung der ärztlichen Tätigkeit, bei denen es sich um selbstständige Ausübung von Heilkunde handelt, auch für Heilmittelerbringer mit einer Erlaubnis nach der jeweiligen Berufsgesetzen ermöglicht werden.
Dankeschön. Und Frau Baradari.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Caritas, Frau Dr. Fix. Wir sehen einen zunehmenden Missbrauch von Lachgas bei Kindern und Jugendlichen. Zudem werden industriellen Chemikalien wie etwa GBL als Droge bzw. zur Begehung von Straftaten verwendet. Diesem Missbrauch würden wir gerne kurzfristig entgegentreten. Wie bewerten Sie diesen Regelungsansatz? Spricht etwas gegen eine schnelle Umsetzung?
Frau Dr. Fix, bitte schön.
Ja, keine Interessenskollision. Vielen Dank für die Frage. Auch wir sehen mit Sorge, dass Lachgas und auch K.O.-Tropfen tatsächlich zunehmend zur Partydroge werden, auf dem Vormarsch sind. Wir sehen da dringenden Regelungsbedarf. Lachgas ist keinesfalls ungefährlich. Es kann sozusagen schwere Gesundheitsschädigungen hervorrufen, bis hin sozusagen Bewusstseinsstörungen, Hör- und Sehstörungen etc. Bei längerem Konsum sogar auch Hirnschäden. Und es wird auf Partys leicht konsumierbar sozusagen verwendet. Es ist leicht zugänglich in sogenannten Sahnespendern oder Sahnekapseln, die es in jedem Supermarkt gibt, die es auch nicht Betis zu kaufen gibt. Und wir sehen hier wirklich Handlungsbedarf. Zum einen in der Änderung der NSV, um sozusagen hier die genannten Stoffe alle drei aufzunehmen. Zum anderen auch sehen wir gesetzgeberischen Handlungsbedarf, um tatsächlich Verkaufsverbot an Minderjährige zu verhängen, die Begrenzung und Herabsenkung der Gebindegrößen zu erreichen, auch ein Verkaufsverbot in Spätis. Vielen Dank.
Danke schön, Frau Dr. Fix. Ich kriegte das Signal, dass die Antwort ausreicht, und Frau Behrens hat erneut das Wort.
Vielen Dank. Und meine Frage richtet sich an den GKV-SV. Wie bewerten Sie die im Entwurf des GSVG vorgesehene Versorgungspauschale, die einmal jährlich abrechnungsfähig sein soll, und die bisherige quartalsweise Chronikerpauschale des EBM ersetzt?
Herr Grunenberg, bitte sehr.
Vielen Dank für die Frage. Die Weiterentwicklung der bisherigen Quartalspauschalen in der hausärztlichen Versorgung hin zu Jahres- oder Halbjahrespauschalen begrüßen wir ausdrücklich. Die dient dazu, nicht medizinisch notwendige Arzt-Patienten-Kontakte zu reduzieren. Ebenfalls begrüßen wir auch, dass eben Minderausgaben oder Mindereinnahmen oder Mehrausgaben, Minderausgaben der GKV nicht entstehen sollen. Bei der konkreten Ausgestaltung, nämlich der Aufgabenübertragung an den Bewertungsausschuss, das halten wir auch für sachgerecht. Und die Formulierung als solche geben hinreichenden Spielraum und Flexibilität in der Umsetzung. Vielen Dank.
Die letzten 50 Sekunden in die nächste Runde. Alles klar, dann notieren wir das so. Und dann geht das Fragerecht an die Union. Und Kollege Sorge hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde ganz gerne, bevor ich meine Frage stelle, noch kurz eine Eingangsbemerkung machen, da Sie ja darauf hingewiesen haben, dass wir heute hier die Anhörungen deshalb durchführen, weil viele wichtige Gesetzesvorhaben jetzt möglicherweise nicht mehr kommen werden. Ich will nur noch mal für meine Fraktion darauf hinweisen, dass wir das auch so sehen, dass hier sehr viele wichtige Dinge thematisiert werden, aber dass die aktuelle Situation natürlich deshalb verursacht ist, weil die Ampel keine eigene Mehrheit mehr hat. Und deshalb will ich auch noch mal, so wie wir es ja im Ausschuss schon besprochen haben.
Sie wollen sich jetzt nicht positionieren im Rahmen einer Anhörung, Herr Sorge.
Ich will nur noch mal darauf hinweisen und das auch noch mal gegenüber den Sachverständigen klar machen, dass zahlreiche Änderungsanträge, die heute wirklich durch die kalte Küche hier mit in die Anhörung eingeführt worden sind, von uns als Unions Fraktion überhaupt nicht geteilt werden, auch die Art und Weise. Und insofern wollte ich das nur noch mal zum Ausdruck bringen. Wir werden nach der nächsten Bundestagswahl dann viele Dinge, die Sie jetzt als zeitkritisch dargestellt haben, selbstverständlich schnell einfassen. Aber wie gesagt, die Situation ist dadurch entstanden, dass die Ampel zerbrochen ist. So, jetzt komme ich zu meiner Frage. Und die richtet sich an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, an Herrn Hofmeister. Und da würde mich interessieren, warum ist nicht nur eine Entbudgetierung von Hausärzten, sondern auch von Fachärzten notwendig? Und welche Auswirkungen hätte diese Entbudgetierung auf die Versorgung? Vielen Dank.
Herr Dr. Hofmeister, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Entbudgetierung der Hausärzte, wie schon vom Hausarztverband ausgeführt, ist das, worauf wir jetzt ganz dringend warten. Da gibt es Nachbesserungen. Grundsätzlich gilt aber, dass auch im fachärztlichen Bereich seit 30 Jahren ein Budget gilt. Und wir haben auch im fachärztlichen Bereich bereits Versorgungsengpässe und Versorgungslücken. Und brauchen also dringend mehr an fachärztlichen Versorgungszeiten und Stunden. Und die Budgetierung ist natürlich völlig kontraproduktiv, um das zu gewährleisten. Da wird ein Dauerrabatt eingeräumt und die eigentliche Versorgung und auch die Innovationskraft der Praxen wird dadurch geschwächt. Das trägt beschleunigt dazu bei, dass die ohnehin schon große Herausforderung der bevölkerungsbedingten oder altersbedingten Ausscheidens der Praxisinhaberinnen und Inhaber auch noch der Nachwuchs jetzt gehemmt wird, einzutreten in diese Versorgung. Also ja, wir brauchen beides. Wir brauchen das eine sofort und das andere so bald wie möglich und haben dazu auch konkrete Vorschläge unterbreitet.
Frau Borchert.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Stegmeier. Bitte erläutern Sie uns den Ansatz des Social Prescribing. Welchen Mehrwert bringt dieser Ansatz und welche Schritte wären notwendig, um eine stärkere Nutzung dieses Ansatzes im Gesundheitswesen zu ermöglichen? Vielen Dank.
Herr Stegmeier, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Beim Social Prescribing-Ansatz stellte ein Hausarzt ein Sozialrezept aus zu einem sogenannten Link Worker. Der Link Worker organisiert die Aktivitäten des Patienten, also geistige, kreative Aktivitäten und so weiter. Das bedeutet, die Rolle des Hausarztes wird an dieser Stelle gestärkt, die Teilhabe des Patienten wird gestärkt. Über die Stärkung der Teilhabe wird auch die Behandlungs- und Therapiequalität und die Erfolgsaussichten unterstützt. Bedeutet, wir verbinden hier eben das Gesundheits- mit dem Sozialwesen. Wir verbinden hier auch Gesundheit, Pflege und Soziales. Das heißt, das führt zu einem Shared-Care-Ansatz oder aus kommunaler Perspektive gesehen zu einer Caring-Community. Deswegen unterstützen wir diesen Ansatz. Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden? Zwei Punkte. Zum einen, es gibt hohe Evidenzen im europäischen und nicht-europäischen Ausland. Die wollen wir gerne hier in Deutschland bestätigt wissen, also noch ein paar Forschungsschritte, aber dann auch parallel dazu Aktivitäten im Bereich soziale Gesetzgebung vom SGB V ausgehend, weil es eben hausarztzentriert ist. Dankeschön.
Vielen Dank. Machen Sie Ihr Mikro aus, bitte. Und auch wenn Sie aufgerufen werden, erst dann draufdrücken, weil sonst gibt es im digitalen Raum so ein fieses Echo. Herr Mundstadt, bitte.
Danke sehr, Frau Vorsitzende. Ich möchte meine Frage an die akkreditierten Labore in der Medizin richten. Herr Dr. Müller, wie bewerten Sie die Ergänzung des § 95 SGB V im Hinblick auf den Prüfauftrag an die KBV?
Danke sehr. Herr Dr. Müller, bitte sehr.
Vielen Dank für die Frage. Wir bewerten diese Ergänzung positiv. Sie schafft auf eine unbürokratische Art und Weise mehr Transparenz für diejenigen, die den Inhalt und die Steuerung der Versorgung überprüfen wollen. Es ergänzt einen bestehenden Prüfungsauftrag im Sozialgesetzbuch 5. Und es ist auch eine Sicherheit für alle vertragsseitig tätigen Ärzte und Ärzte, dass sie eben zeigen können, dass der ihnen übermittelte und gegebene Versorgungsauftrag inhaltlich, umfänglich und von der Menge her auch abgebildet wird. Und damit ermöglicht es auch die Entscheidung darüber, ob das, was über die Zulassungsausschüsse und über die Bedarfsplanung in die Versorgung an Versorgungssteuerung gegeben worden ist, auch tatsächlich umgesetzt werden kann und gegebenenfalls nachgesteuert werden muss.
Dankeschön. Herr Föhr.
Meine Frage geht an die Bundespsychotherapeutenkammer. Welche Folgen resultieren aus einer fehlenden Finanzierung der psychotherapeutischen Weiterbildung für Ihren Berufsstand und die Versorgung psychisch erkrankter Menschen?
Frau Dr. Benecke, bitteschön.
Ja, danke für die Frage. Ohne Weiterbildung keine FachpsychotherapeutInnen und damit auch keine Sicherstellung der Versorgung. Das zumindest in der Zukunft. Spätestens Anfang der 2030er Jahre gibt es nicht mehr genügend FachpsychotherapeutInnen, die Praxen von altersbedingt ausscheidenden KollegInnen übernehmen könnten, wenn die Finanzierung der ambulanten und der stationären Weiterbildung nicht umgehend gesichert wird. Und das alles vor dem Hintergrund einer zunehmenden Inanspruchnahme und einer zunehmenden Bedarfen an Psychotherapie um das 23%. Das bedeutet, dass wir letztlich einen Fachkräftemangel provozieren und am Ende mit selber verschulden und damit letztlich auch einen Versorgungsmangel produzieren. Dankeschön.
Dankeschön, Frau Dr. Benecke. Frau Borchert.
Vielen Dank. Meine Frage geht an den Professor Dr. Volker Mahl. Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz hat auch zum Ziel, die Behandlung von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Wird dieses Ziel mit diesem Gesetz erreicht? Welchen Verbesserungsbedarf sehen Sie und wie bewerten Sie diesbezüglich den derzeitigen Mangel an Kinderärzten? Vielen Dank.
Herr Professor Mahl, bitte sehr.
Es gibt Punkte, die wir ausdrücklich begrüßen. Dazu gehört die Verordnung von Hilfsmitteln durch sozialpädiatrische Zentren und durch MZEBs für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen ohne weitere Prüfung. Das bedeutet eine Qualitätsverbesserung, das bedeutet Bürokratieabbau, das bedeutet Entlastung für Familien und selten hat man so viel Zustimmung für einen Vorschlag bei Fachleuten und bei den betroffenen Verbänden. Wir begrüßen, dass der Bereich Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen mit einer gesonderten Bedarfsplanung betrachtet werden sollen. Und wir begrüßen die Stärkung des hausärztlichen Versorgungsbereiches, wie bereits angesprochen. Es gibt unserer Meinung nach Verbesserungsbedarf. Die Chronikerpauschale ist definiert an einer Dauermedikation. Das ist in der Kinder- und Jugendmedizin nicht zielführend. Die psychiatrischen Institutsambulanzen sind eine wichtige Einrichtung zur Versorgung von Kindern mit chronischen psychischen Erkrankungen. Hier besteht ein Reformbedarf des Paragraphen 118. Das haben die Kollegen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in ihrer Stellungnahme vorgeschlagen. Wir als Kinder- und Jugendärzte unterstützen dies explizit. Wir vermissen Gesundheitsförderung in den Kommunen, Beispiel Schulgesang, Gesundheitsfachkräfte. Wir glauben, dass der Mangel an Kinderärzten angegangen werden muss, hier insbesondere die Weiterbildungsförderung der Kinder- und Jugendärzte, zum Beispiel im Rahmen von Paragraph 75a. Danke.
Dankeschön, Herr Föhr. Also Sie stehen auf meiner Liste, aber ich kann dann auch jemand anderen dran nehmen.
Dann ist alles richtig, wenn ich da draufstehe. Meine Frage geht an die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung und den Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten. Braucht es ambulante Weiterbildung in Praxen von niedergelassenen Psychotherapeuten? Wenn ja, ist diese gesichert? Können in den Praxen ausreichend Weiterbildungstherapien durchgeführt werden? Kann durch die jetzt vorgesehene Regelung in § 120 Absatz 2 Satz 4 SGB 5 die Durchführung der psychotherapeutischen Weiterbildung sichergestellt werden? Wenn nein, wie könnte es besser geregelt werden?
Frau Lubisch, beginnen wir mit Ihnen, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es braucht ambulante Weiterbildung in Praxen von niedergelassenen Psychotherapeuten. Aus fachlichen Gründen, um das Arbeiten in einer Praxis zu erlernen und idealerweise Nachwuchs für die Niederlassung zu gewinnen und damit es überhaupt ausreichend Weiterbildungsplätze für den ambulanten Weiterbildungsabschnitt gibt. Denn die Ambulanzen werden wahrscheinlich nur einen Teil der notwendigen Plätze zur Verfügung stellen können. Die Weiterbildung in Praxen ist aber nicht gesichert, weil die Zulassungsverordnung in ihrer jetzigen Fassung nur eine geringfügige Ausweitung des Praxisumfangs erlaubt. Wir brauchen eine Änderung der Ärztezulassungsverordnung, die zielgerichtet für die Zwecke der Weiterbildung eine Erhöhung auf ca. 20 Behandlungsstunden wöchentlich zulässt. Und in den Ambulanzen gibt es das Problem, dass schon § 117 die Weiterbildungsambulanzen jetzt vorgesehen sind. Das wird sehr begrüßt. Diese Regelung sollte unbedingt verabschiedet werden. Aber der zweite Halbsatz im jetzt vorgesehenen § 120 Absatz 2 Satz 4 ist problematisch, denn die richtigerweise eingeführte Möglichkeit, dass die Weiterbildungsambulanzen mit den Krankenkassen Vergütungsverhandlungen führen, wird durch die Einschränkung des zweiten Halbsatzes weitgehend zunichte gemacht. Deshalb braucht es hier eine Streichung dieses zweiten Halbsatzes. Der sollte ersetzt werden durch eine entsprechende Klarstellung. Die Behandlungsleistungen von Weiterbildungsteilnehmern sind ohne Supervision nicht fachgerecht durchführbar. Die Weiterbildungsteilnehmenden dürfen ihre patientenbezogene Tätigkeit nur unter Anleitung und regelmäßiger fallbezogener Supervision ausüben. Und die dafür anfallenden Kosten müssen in die Verhandlungsmöglichkeiten der Weiterbildungsambulanzen einbezogen werden. Das sollte klargestellt werden.
Vielen Dank. Jetzt haben wir schon 45 Sekunden zulasten der nächsten Runde. Sollen wir Frau Sartorius dennoch dieselbe Frage geben? Ja, geht auch zulasten der nächsten Runde, ist allen bewusst. Dann Frau Sartorius, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich möchte noch dazu ergänzen, dass die Weiterbildungsordnungen der einzelnen Länder mindestens 2 Jahre ambulante Weiterbildung vorschreiben. Da werden wir also nicht drum rumkommen. Und die kann eben in den Instituten oder in den Praxen stattfinden. Und es ist uns sehr, sehr wichtig, dass die Supervision weiterhin Bestandteil der Behandlung ist bei Behandelnden, die noch keine Fachkunde haben. Ebenso ist dringend, zwingend notwendig die Selbsterfahrung, die dient der Reflexion der therapeutischen Beziehungsgestaltung. Und ohne das wird es dieser hohe Standard der derzeitigen Behandlung nicht aufrechterhalten. Ansonsten schließe ich mich vollumfänglich den Ausführungen der Kollegin Barbara Lubisch an. Dankeschön.
Dankeschön. Das sind also 90 Sekunden zulasten der nächsten Runde. Und jetzt geht das Fragerecht an die Grünen. Dr. Dahmen, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen Gerlach fragen wollen. Wir haben ja in der Einführung zu dieser Anhörung heute von der Frau Vorsitzenden noch mal erläutert bekommen, dass diese Anhörung zweifelsohne unter außergewöhnlichen Umständen heute stattfindet. Können Sie kurz ausführen, welche Auswirkungen es auf die Versorgungslage in Deutschland haben würde, wenn dieses Gesetz in Gänze oder auch nicht mal in Teil der Aspekte in dieser Legislatur in Kraft treten würde?
Herr Professor Gerlach, Sie haben das Wort.
Ja, meine Damen und Herren, die mit diesem Gesetzentwurf beabsichtigten Maßnahmen sind vor allem mit Blick auf die Gewährleistung einer flächendeckenden, wohnortnahen hausärztlichen Versorgung überfällig. Ich sage das ganz bewusst aus Patientensicht. Jeden Tag schließen Praxen, Facharztpraxen, aber vor allem Hausarztpraxen, die keinen Nachfolger mehr finden. Die Patientinnen und Patienten wenden sich dann an Nachbarpraxen und erfahren dort, dass diese bereits überlaufen sind und keine weiteren Patienten mehr aufnehmen können. In zunehmend mehr Regionen in Deutschland ist die Not gerade bei älteren und chronisch kranken Patientinnen und Patienten groß. Und die Stimmung in den Praxisteams ist schlecht. Man fühlt sich im Stich gelassen. Und jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren, was glauben Sie denn, was würde passieren, wie käme das wohl bei den Menschen vor Ort an, wenn bereits jahrelang verschleppte Maßnahmen, die im Kern oft weitgehend unumstritten sind, wie zum Beispiel die Einführung von Regress-Bagatellgrenzen oder die Stärkung der hausärztlichen Versorgung, jetzt nicht umgesetzt werden und stattdessen auf die lange Bank geschoben werden? Keine Entscheidung zu treffen, löst keine Probleme. Die Probleme bleiben, sie werden größer und müssen auch von der nächsten Regierung gelöst werden. Alle hier im Raum wissen doch, dass jetzt Wahlkampf, Neuwahl, Regierungsbildung und dann ein kompletter Neustart der parlamentarischen Verfahren dazu führt, dass automatisch frühestens 2026, wahrscheinlich erst 2027 konkrete Maßnahmen, über die wir hier diskutieren, umgesetzt werden. Das ist viel zu spät. Hinzu kommt, dass gerade die zunehmend prekäre Lage der hausärztlichen Versorgung, die ja für die Menschen unverzichtbar ist, von interessierten Kreisen instrumentalisiert wird, zum Beispiel im Wahlkampf. Genauso wird Staats- und Politikverdrossenheit befeuert, für allgemeine Unzufriedenheit gesorgt. Und, meine Damen und Herren, damit werden die Ränder gestärkt. Ich bin in keiner Partei. Ich habe als Mitglied bzw. Vorsitzender des Sachverständigenrats 6 verschiedene Minister mit unterschiedlichsten Farben erlebt und mit allen gut zusammengearbeitet. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass Sie, meine Damen und Herren Abgeordnete, sich alle zum Wohle des deutschen Volkes engagieren, den Nutzen mehren und Schaden abwenden wollen. Mein Fazit in diesem Fall lautet daher, im Interesse des Patientenwohls können und sollten Sie sich zusammenraufen und zumindest die Dinge, die dringlich und unumstritten sind, gemeinsam umsetzen.
Danke schön. Herr Dr. Dahmen, fahren Sie fort.
Ich würde ferner den Einzelsachverständigen Gruhl fragen wollen, wie aus seiner Sicht der Dinge die Auswirkungen zu bewerten sind, wenn dieses Gesetz oder Teile dieses Gesetzes nicht in dieser Legislatur in Kraft treten.
Herr Dr. Gruhl, Sie sind online dabei. Sie haben das Wort, bitte.
Ich habe ja gehört, dass Herr Gerlach bereits ausdrücklich und sehr intensiv die Situation geschildert hat. Hinzu kommt, dass es im parlamentarischen Verfahren Möglichkeiten geben sollte, einige Ideen der Grund- und Primärversorgung, die in dem Referentenentwurf erwähnt waren, noch einmal herauszuheben. Und dazu zählt beispielsweise das Thema Primärversorgungszentrum. Warum? Weil Primärversorgungszentren eine Möglichkeit sind, andere neue Fachkräfte in die hausärztliche Versorgung zusätzlich mit reinzubekommen und auch für Ärztinnen und Ärzte in dem Bereich eine andere und durchaus attraktive Arbeitsform bilden könnten. Und woher wissen wir das? Weil wir beispielsweise seit 2017 diese neue Versorgungsform, die erstmals im § 73b schon im Referentenentwurf drin war, in der Praxis haben. Die Robert-Bosch-Stiftung hat 13 Prototypen in 9 Ländern gefördert, die bis heute alle am Netz sind, alle hocheffektiv, alle effizient sind. Es gibt inzwischen in verschiedenen anderen Ländern Fördermöglichkeiten. So gibt es solche Primärversorgungszentren in Berlin, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Und alle funktionieren in der Primärversorgung. Und alle diese Möglichkeiten, die im Übrigen jetzt auch von den Ländern wieder über den Bundesrat eingefordert worden sind, die inzwischen auch in der Hausärzteschaft als Modell über bestimmte Formen auch praktiziert werden, die mit Fördermitteln versehen sind, stehen und fallen mit der Frage, ob es denn irgendwann mal möglich sein kann, diese Form auch rechtlich und finanztechnisch abzusichern. Das war in diesem GVSG ein wesentliches Thema. Das sollte in den parlamentarischen Beratungen wieder reinkommen. Und wenn es so ist, dass wir erst in 2026, 2027 an der gleichen Stelle sind, wo wir heute sind, kann ich Ihnen vorhersagen, dass diese für die hausärztliche Grundversorgung durchaus attraktive Form der Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, insbesondere in sozial prekären Regionen, letztendlich schlechter da ist, weil diese Projekte, die es heute gibt, halten so lange nicht mehr durch. Gut, insofern vielen, die dringende
Dank,
Bitte,
Herr Dr.
das zu beenden.
Kohl, ich kriege das Signal, das ist gut beantwortet. Herr Dr. Dahmen, bitte.
Vielen Dank. Ich würde gerne weiter den Hausärzteverband fragen. Wir haben jetzt in verschiedenen Statements bereits gehört, dass die Entbudgetierung von Hausärzten einerseits oder auch die Einführung von einer Bagatellregressgrenze entscheidende Aspekte sind. Wie sehen Sie, wenn Sie jetzt gerade gehört haben, dass das bis 2026, 2027 dauern könnte, welche Auswirkungen hätte das für die hausärztliche Versorgung?
Herr Dr. Bayer, bitte.
Wir haben einen großen Anteil von Kolleginnen und Kollegen, die schon über 60 sind. Für die ist es keine Option. Die Situation wurde vom Kollegen Gerlach geschildert, budgetiert zu werden, von Regressen im geringen Bereich bedroht zu werden. Das heißt, die werden früher in Ruhestand gehen. Es hat eine abschreckende Wirkung auf den Nachwuchs, sich nicht niederzulassen. Das sieht man jetzt schon, dass viele in Anstellung drängen. Das heißt, die Versorgung in unterversorgten Gebieten wird noch schlechter werden. Und von daher ist es unabdingbar, dass das jetzt auch kommt.
Herr Dr. Dahmen.
Ich würde die gleiche Frage gerne auch die Bundesärztekammer fragen. Wie schätzen Sie das aus Sicht der Bundesärztekammer ein? Wie wichtig ist die Entbudgetierung?
Ja. Dr. Reinhardt jetzt.
Dankeschön. Wir teilen die Einschätzung des Hausarztverbandes und auch die des Einzelsachverständigen des Gerlachs 1:1. Und ich würde sagen, trotzdem ist das noch nicht genug, wenn wir das tun, was wir im GVSG jetzt an Regelungen haben, weil ich glaube, dass die Tatsache der niedrigschwelligen Anspruchnahme in Deutschland von Gesundheitsleistungen mit der häufigen Anspruchnahme desselben Hausarztes, mehrere Hausärzte in einem Quartal, inklusive mehrerer Fachärzte, mit ein Grund auch dafür sind, dass wir eine sehr hohe Fallzahl von in ärztlichen Praxen Hausärzte und Fachärzte haben, die mit dazu beitragen, die Situation, die Herr Gerlach sehr plastisch und richtig beschrieben hat, zu aggravieren. Das heißt also, es ist wichtig, dass das jetzt käme und kommt, kann dabei aber nicht stehen bleiben. Noch ein Grund mehr eigentlich nach vorne zu gehen und dieses Thema anzugehen und nicht stehen zu lassen.
Vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht an die FDP. Professor Ullmann, bitte sehr. Ach, da seid ihr. Bitte schön. Also Herr Bartelt beginnt. Bitte.
Ja, ich beginne. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den BDA. Ich glaube, im digitalen Raum. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird im nächsten Jahr massiv steigen. Halten Sie vor dem Hintergrund dieser Entwicklung die im GVSG vorgesehenen Maßnahmen für sinnvoll? Und wäre aus Ihrer Sicht stattdessen es notwendig, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten auch in Zukunft, oder was wäre notwendig, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Zukunft sicherzustellen?
Herr Naumann, Sie sind online dabei und haben das Wort, bitte.
Herzlichen Dank. Aus Sicht der deutschen Wirtschaft ist es in der Tat der völlig falsche Weg, ein weiteres Paket zu schnüren, mit dem die Sozialbeiträge, die bereits auf sehr hohem Niveau sind, immer noch weiter steigen. Stattdessen müssen jetzt alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, dass die Kosten in der gesetzlichen Krankenversicherung begrenzt werden. Dieses vorgeschlagene Gesetz sieht aber das Gegenteil vor. Ein weiterer Anstieg der Belastung des Faktors Arbeit muss unbedingt verhindert werden. Und andernfalls sind Arbeitsplätze für die Zukunft erheblich gefährdet. Vielen Dank.
Dankeschön. Und jetzt Professor Ullmann.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine nächste Frage geht an den Spitzenverband der Fachärzte Deutschlands. Wie sehen Sie die Rolle der Fachärzte in der Patientenversorgung, insbesondere bei der Behandlung komplexer und chronischer Krankheiten?
Herr Dr. Heinrich.
Vielen Dank für die Frage. Fachärztinnen und Fachärzte sind diejenigen in Deutschland, die im Wesentlichen die detaillierten, genauen Diagnosen stellen, die Therapie von komplexen und chronischen Erkrankungen dann auch durchführen. Insofern sind sie nicht wegzudenken. Deshalb ist gerade die Nicht-Entbudgetierung der fachärztlichen Schiene durch dieses Gesetz ein schwerer Fehler. Denn das ist die Hauptursache für Wartelisten, Wartezeiten, Überinanspruchnahme von Krankenhäusern, Überinanspruchnahme von Notfalleinrichtungen an den Krankenhäusern. Und wir sehen die zukünftige Rolle allerdings auch in einer Koordinierungsfunktion, die nicht nur die Hausärztinnen und Hausärzte natürlich durchführen, was wir nicht bezweifeln, sondern auch die Koordinierung bei singulären Erkrankungen durch die Fachärzte, was die Hausärzte an der Stelle entlasten könnte, denn von denen haben wir auch nicht mehr genügend. Und in dieser Rolle sehen wir die Fachärzte in der Zukunft.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Herr Professor Ullmann weiter.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Meine nächste Frage geht an den Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Hier geht es explizit um den Änderungsantrag Nummer 2. Das BMG soll durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates ermächtigt werden, zu bestimmen, dass Versicherte Anspruch auf weitere Schutzimpfungen haben sollen. Wie bewerten Sie dies aus Sicht der KBV?
Herr Dr. Hofmeister, bitte.
Ja, wir sehen das kritisch. Die bisherigen Regelungen über die Zuwendung von Impfungen, Schutzimpfungen sind gut und geregelt. Und wir halten ein Abweichen von dem Verfahren für kritisch. Das sollte fachlich beurteilt werden. Und das, glaube ich, ist auf dem jetzigen Weg machbar. Ob das noch etwas beschleunigt werden kann, steht dahin. Aber wir sehen die Regelung so kritisch.
Und Herr Bartelt wieder.
Ja, gut. Dankeschön. Meine nächste Frage geht an den Spitzenverband der Heilmittelerbringer. Durch die Vorgabe zur Festlegung einer Geringfügigkeitsgrenze im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen soll Bürokratie abgebaut werden. Welche weitergehenden Maßnahmen würden Sie zur Entbürokratisierung im Heilmittelbereich sonst noch fordern?
Herr Nox, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Heilmittelerbringer leisten einen essentiellen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in Deutschland. Derzeit sind Therapeuten jedoch mit einem erheblichen bürokratischen Mehraufwand konfrontiert, die ihre wertvolle Therapiezeit einschränkt. Zu diesen administrativen Aufgaben zählen insbesondere die Prüfpflicht auf die Korrektheit der ausgestellten Verordnungsblätter, die Rechnungsstellung und das Einziehen der Zuzahlung sowie die aufwendige Leistungsbestätigung. Dieser bürokratische Aufwand bindet wertvolle Ressourcen, die dringend für die eigentliche Patientenversorgung benötigt werden. Der Spitzenverband der Heilmittelverbände setzt sich daher für einen konsequenten Bürokratieabbau in der Heilmittelversorgung ein. Der SAV fordert konkret die Abschaffung der Prüfpflicht für die Verordnung und des Pflichtzuzahlungseinzuges sowie eine Modernisierung der Leistungsbestätigung. Nur durch diese Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass die Therapeutinnen und Therapeuten ihre Zeit und ihr Fachwissen in die Behandlungen der Patientinnen und Patienten investieren können, dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden.
Dankeschön. Danke. Herr Professor Ullmann.
Die nächste Frage geht an die GKV-Spitzenverband. Im Gesetzentwurf ist die Entbudgetierung der Hausärzte enthalten, das aus unserer Sicht grundsätzlich zu begrüßen ist. Können Sie uns bitte erläutern, welche Auswirkungen die vorgehende Regelung für Ärzte und Ärzte und auf die Patientinnen und Patienten haben soll?
Herr Grunenberg.
Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich sprechen wir uns natürlich aus für eine Verbesserung des Zugangs zur vertragsgesetzten Versorgung. Allerdings sehen wir keinen relevanten Anreiz für eine Verbesserung der Versorgung im ländlichen Raum durch die Entbudgetierung. Insbesondere aufgrund des Umstandes, dass wir hier die Frage haben, ob nicht dann auch eine Leistungs- und Anreiz gemacht wird in Richtung einer Ausweitung nicht medizinisch induzierter Leistungen. Insbesondere das Thema der Honorargarantie, der Ausgestaltung dieser Regelung, treibt uns stark um, weil hier auch möglicherweise Anreize zur Leistungsreduktion geschaffen würden. Insofern sehen wir auf der anderen Seite die aber sicheren Mehrausgaben, die mit der Regelung einhergingen, von rund 400 Millionen Euro. Und deswegen gehen wir sehr, sehr kritisch mit dem Vorschlag um. Vielen Dank.
Danke schön. Die 4 Sekunden gebe ich nachher rüber. Ne? Jetzt geht das Fragerecht an die AfD. Herr Ziegler.
Vielen Dank. Meine erste Frage geht an die Frau Sartorius vom Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten. Können Sie bitte kurz erläutern, welche Probleme es für die Absolventen des Psychotherapiestudienganges zurzeit gibt und welche Lösungsvorschläge Sie gegebenenfalls haben? Vielen Dank.
Frau Sartorius, bitte sehr.
Ja, die derzeitigen Absolventen des Psychotherapiestudienganges können ihren Ausbildungsweg nicht fortsetzen. Es gibt nahezu keine Möglichkeiten, in die Weiterbildung zu gehen, die notwendig ist, um hinterher vertragspsychotherapeutisch tätig zu sein. Es ist notwendig, dass entsprechende Weiterbildungsstellen geschaffen werden, zum einen in den Kliniken. Solange das alte Ausbildungssystem noch läuft, brauchen wir hier parallel auch zusätzliche Stellen für die Weiterbildungskandidaten in den Kliniken. Zudem verweise ich auch noch mal auf die Antwort von vorhin, dass wir für die Praxen und Institute entsprechende Regelungen benötigen, damit dort Weiterbildung stattfinden kann, Änderung der Ärztezulassungsverordnung, Zuschläge, die über den EBM geregelt werden müssen und so weiter.
Danke schön. Herr Ziegler, bitte.
Ich würde meine zweite Frage auch noch mal an Frau Sartorius stellen. Welche Zahl von Studienplätzen und Weiterbildungsplätzen brauchen wir aus Ihrer Sicht überhaupt für diesen Studiengang und die entsprechende Weiterbildung? Danke.
Frau Sartorius, bitte sehr.
Wir benötigen mindestens 2000 Weiterbildungsstellen. Damit würde ich jetzt mal anfangen, pro Jahr. Davon 1500 im ambulanten Bereich, prozentual auch aufgeteilt für den Bereich Kinder und Jugendliche zu 20% und Neuropsychotherapie. Daraus leiten sich natürlich auch die notwendigen Studienplätze ab. Diese Zahl wird in den Ländern geregelt und nach unserer Kenntnis gibt es derzeit erfreulich ausreichend Studienplätze, aber eben nicht die Weiterbildung.
Danke, Herr Ziegler.
Dann geht meine nächste Frage an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Bürokratieabbau ist in aller Munde, auch bei Ihnen. Was haben Sie für konkrete Vorstellungen, wie das gelingen könnte? Und wie beurteilen Sie diesbezüglich das GVSG? Bringt das einen Fortschritt in Sachen Bürokratieabbau? Danke.
Herr Dr. Hofmeister, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Der wesentliche Punkt, den wir unter Bürokratieabbau in dem GVSG sehen, ist der Punkt zur Wirtschaftlichkeitsprüfung und zu den Bagatellgrenzen. Das wäre ein ganz erheblicher Schritt. Es ist ausreichend ausgeführt worden, dass der finanziell sehr unkritisch ist, also nicht zu Mehrkosten führt, gleichzeitig aber einen ungeheuren Boost an Verfahren, die alle Beteiligten sehr viel Zeit und damit auch Geldkosten zur Seite schaffen würde. Das ist ein Schritt. Das entbindet uns nicht davon, ganz wesentlich weitere Schritte zu unternehmen, zu denen wir auch konkrete Vorschläge gemacht haben. Aber hier ist im GVSG, was Sie angesprochen haben, das der entscheidende Schritt und das muss auch dringend kommen.
Danke, Herr Ziegler.
Dann würde ich die nächste Frage an den GKV-Spitzenverband stellen. Und zwar ist die gleiche Frage, wie beurteilen Sie das GVSG hinsichtlich des Bürokratieabbaus und die Frage speziell, zu dem Hintergrund des Vorhabens, die Transparenz innerhalb der GKV durch die Schaffung einer digitalen Plattform zur Darstellung von Service- und Leistungskennzahlen der Krankenkassen zu erhöhen. Trägt das aus Ihrer Sicht zur Transparenzsteigerung bei und inwieweit erhöht das gegebenenfalls den bürokratischen Aufwand für die Kranken- und Pflegekassen? Vielen Dank.
Herr Grunenberg.
Zu der Frage, die zielt ja darauf ab, dass die Leistungs- und Servicetransparenz der Krankenkassen erhöht verbessert werden soll. Da haben wir in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass sagen einige Inkonsistenzen in der Formulierung, so wie sie jetzt im Gesetz vorgesehen sind, da sind. Die Krankenkassen scheuen sich nicht vor Transparenz, ganz im Gegenteil. Es gibt auch durchaus Ansätze und Diskussionen GKV intern in der Frage, wie so eine Transparenz hergestellt werden könnte. Darauf, das stellen wir in unserer Stellungnahme dar und darauf würde ich gerne verweisen. Vielen Dank.
Dankeschön, bitte.
Dann würde ich gleich nochmal eine Nachfrage an den GKV-Spitzenverband stellen. Halten Sie eine solche Plattform angesichts der schon bestehenden Lösung für erforderlich und mit welchen Verwaltungskosten der Krankenkassen würden Sie rechnen?
Herr Grunenberg.
Ad hoc zu den Verwaltungskosten kann ich natürlich nichts sagen. Im Grundsatz, so wie es vorgesehen ist, soll diese Plattform ja zentral beim GKV-Spitzenverband angesiedelt werden. Das halten wir für im Grunde systeminkonform und für nicht notwendig, würden da andere Lösungen präferieren. Vielen Dank.
Dankeschön. Die letzten Sekunden nehmen wir rüber. Jetzt geht das Fragerecht an die Gruppe Die Linke. Herr Gürpiner, bitte.
Vielen Dank für die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Meine erste Frage richtet sich an den Verein demokratischer Ärztinnen, Dr. Michael Jansen. Welche sind die eigentlichen Probleme in der wohnortnahen Versorgung? Was müsste jetzt Ihres Erachtens geschehen, um die Versorgung zu verbessern und zu sichern? Und was leistet dieser Gesetzesentwurf dazu?
Herr Janssen, bitteschön.
Guten Tag, es geht ohne Doktor. Wir haben derzeit ein zersplittertes Versorgungssystem im ambulanten Bereich, bestehend aus kleinen Arztpraxen, Apotheken, Heilmittelerbringenden, Pflegediensten und so weiter, in dem weder Kooperation untereinander und schon gar nicht mit dem stationären Sektor systematisch vorgesehen ist und auch nicht gefördert wird. Praxen sind privatwirtschaftlich organisiert, von Einzelpraxen bis hin zu MVZ-Ketten in privater Investorenhand. Jedenfalls erfolgt in jedem Fall ein sachfremder Mittelabfluss in ganz erheblichem Umfang. Zweitens, es existiert keine Bedarfsplanung jenseits der für Ärztinnen, Ärzte und Psychotherapeutinnen im ambulanten Sektor und schon gar nicht gibt es eine Bedarfsplanung sektorenübergreifend. Wir müssen weg von den Einzelpraxen. Zukunftsweisend sind sektorenübergreifende kommunale Primärversorgungsstrukturen, die zum Beispiel aufgebaut sind aus allgemeininternistischen stationären Einrichtungen mit sektorenübergreifenden Konzepten, die auch ambulante Versorgung beinhalten, insbesondere hier teamorientiert und nicht ärztezentriert, interprofessionell vernetzt, evidenzbasiert und ausgerichtet auf bedarfsorientierte Patientenversorgung. Nicht kommerzielle Träger müssten hier gefördert werden, um das Geld der Beitragszahlenden konsequent im System zu halten. Voraussetzungen hier sind unter anderem eine sektorenübergreifende Bedarfsplanung für alle betroffenen Professionen, Förderung neuer Berufe, wie zum Beispiel das Advanced Practice Nursing oder das die Community Health Nurse. Wir brauchen Heilkundeübertragung für die Pflege und auch für andere weitere Gesundheitsberufe entsprechend ihrer Qualifikation. All dies bietet nicht nur eine bessere Versorgung, sondern auch eine attraktive Arbeitsbedingungen für ärztliche und nichtärztliches Personal. Fast nichts davon findet sich jetzt noch im vorliegenden Entwurf des GVSG. Die wieder aus dem Gesetzentwurf gestrichenen hausärztlichen Primärversorgungszentren, Gesundheitskioske und Gesundheitsregionen hatten hier nur sehr zaghafte paradigmatische Ansätze. Vielen Dank.
Dankeschön.
Bitte. Ich schließe die zweite Frage auch an jetzt Michael Janssen an. Verzeihung dafür. Wie bewerten Sie die geplante Entbudgetierung von Hausärztinnen?
Wir schließen uns da im Wesentlichen der kritischen Stellungnahme vom GKV-Spitzenverband an. Wir glauben, dass das Honorierungssystem, so wie es jetzt aufgebaut ist, zwar zu einer subjektiv wahrgenommenen Unterbezahlung führt. Jedoch brauchen wir hier keine Entbudgetierung. Dies löst überhaupt kein einziges Strukturproblem und schon gar nicht, dass der Nachbesetzung frei werdender Vertragsarztsitze in strukturschwachen Regionen. Die Belege aus den Entwicklungen im Bereich der Kinder- und Jugendärztinnen hat gezeigt, dass hier die Leistungsmenge auf die Patientinnen und Patienten ausgeweitet sind, die ohnehin schon in den Praxen sind. Es werden keine neuen Patientengruppen hier in die Praxen eingeführt.
Dankeschön. Jetzt geht das Fragerecht an die Gruppe BSW. Die ist aber nicht anwesend offensichtlich. Und jetzt dann geht das Fragerecht direkt weiter an die SPD. Und ich gebe Herrn Mende das Wort. Bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an die AOK, an den Bundesverband. Sie schlagen in Ihrer Stellungnahme als Alternative für die in der Kabinettsfassung noch zurückgezogenen Regelungen zu Primärversorgungszentren, Gesundheitskiosken und Gesundheitsregionen vor, eine neue Rechtsgrundlage für eine regionalen sektorenunabhängige Versorgung zu schaffen. Was wäre aus Ihrer Sicht der Vorteil einer solchen Regelung?
Frau Dr. Reimann, bitteschön.
Vielen Dank für die Frage. Ja, wir haben ja sehr kritisiert, dass mit der Streichung der ursprünglich geplanten Regelung Gesundheitskioske, Gesundheitsregionen und Primärversorgungszentren, was hier auch schon angesprochen worden ist, die versorgungsinhaltlich relevanten Dinge entkernt waren. Und andererseits sind wir aber auch skeptisch, ob es sinnvoll ist, immer wieder bundesweit und zum Teil ja überregulierte Blaupausen für neue Versorgungsmodelle konkret ins Gesetz zu schreiben. Und solche vorgegebene Modelle finden dann ja häufig keinen Anschluss in der regionalen Struktur, die da ist, und helfen dann auch aufgrund dieser regionalen Strukturen, die man vorfindet, nicht wirklich weiter und lassen sich dann oft gar nicht umsetzen. Und genau da setzt unser Vorschlag an, nämlich eine regional ausgerichtete sektorenunabhängige Versorgungsgestaltung zu ermöglichen. Und unser Regelungsvorschlag ist dann in Bezug auf den Vertragsgegenstand und auf die Zielsetzung bewusst auch offen formuliert, adressiert alle wesentlichen regionalen Akteure, also neben den Krankenkassen auch die Pflegekassen, auch die Kommunen zum Beispiel. Und es ist auch vorgesehen, dass wir nicht einheitlich und gemeinsam vorgehen, wie das jetzt häufig so ist, sondern mit denen, ich will das mal so den Club der Willigen nennen, mit denen die Umsetzung dann in die innovativen Versorgungsansätze zu starten. Und für alle anderen Kassen und Leistungserbringenden wäre ein offener Zugang in Form eines Beitrittsrechts möglich, sodass es wachsen kann. Und wir haben darüber hinaus vorgesehen, dass wenn wir, unser Vorschlag ist bei 70% aller Versicherten, die in einem solchen Versorgungsangebot versorgt werden, dass es dann auf alle Kassen erstreckt wird und so in die Regelversorgung kommt. Die bisherigen Umsetzungshemmnisse hat man dann hinter sich gelassen. Und mit
Frau Dr. Reimann, ich höre gerade, die Frage ist sehr umfassend beantwortet. Ja, vielen Dank.
Ich sagen, dass es dann auch Möglichkeiten gibt, die Innovationsfondsprojekte in eine Regelversorgung zu überführen über so ein Modell.
Ja. Dankeschön. Jetzt Herr Heidenblut.
Vielen Dank. Meine Frage geht an an Frau Lubisch vom DPTV. Im GVSG werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die ambulante Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zielgerichtet zu verbessern und dauerhaft zu gewährleisten. Wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen und besteht hier dringender Handlungsbedarf?
Frau Lubisch, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, allerdings besteht hier dringender Handlungsbedarf. Also die jetzt schon im GVSG angesprochenen Regelungen sollten unbedingt realisiert werden. Dazu gehört insbesondere die Verbesserung der Bedarfsplanung im Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, von Ihnen eben schon angesprochen. Das begrüßen wir sehr. Das brauchen wir, dass das weiterentwickelt werden kann. Dann die juristische Klarstellung der arbeitsrechtlichen Position der Weiterbildungsteilnehmenden und die Einführung der Verhandlungsmöglichkeiten für Weiterbildungsambulanzen im Paragraph 117 ist sehr wesentlich. Die vorgesehene bessere Versorgungsmöglichkeit besonders vulnerabler Patientinnengruppen mit speziellen Schwierigkeiten durch eine Anpassung an der ärztlichen Zulassungsverordnung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genauso die schon angedachten Entbürokratisierungsmaßnahmen bei der Beantragung von Psychotherapien, zum Beispiel der Verzicht auf einen Konsiliarbericht, bei Vorliegen einer Überweisung oder auch der Wegfall der Zweiteilung der Kurzzeittherapie. Das sind alles Maßnahmen, die dringend umgesetzt werden sollten.
Dankeschön. Frau Müller.
Vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Fischer von Gesundheit für Billstedt-Horn. Wir glauben, dass Gesundheitskioske als niedrigschwelliges Beratungsangebot in benachteiligten Regionen und Stadtteilen die Versorgung verbessern können. Welche Mehrwerte für die Versorgung sehen Sie in der Praxis? Bitte gehen Sie dabei auch insbesondere auf Effizienzgewinne und Synergieeffekte mit anderen Leistungserbringern ein. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, es würden Doppelstrukturen aufgebaut? Und welche Erwartungen haben Sie an die Politik?
Herr Fischer, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, die Versorgung kann halt relativ zeitnah verbessert werden. Wir haben es eben geschafft, innerhalb von 7 Jahren über 8000 Patienten gemeinsam zu versorgen. Gemeinsam bedeutet in einem großen Netzwerk aus niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern und eben Pflegefachpersonen, die in die ambulante Versorgung integriert werden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir mindestens 250 bis 500 neue Patientenkontakte pro Monat haben, die sofort von diesem Versorgungsmodell profitieren. Wie kommen die zu uns? 50% der Patienten kommen eben über die niedergelassenen Ärzte. Das heißt, 4000 Patienten sind überwiesen worden. Allein im letzten Jahr sind 116 Patienten aus einer Klinik in der Abteilung der Herzinsuffizienz in den Gesundheitskiosk gekommen und wurden dort poststationär mit den gemeinsamen Hausärzten versorgt. Sie alle hatten keinen Hausarzt. Das heißt, wir sehen, wir können diese hier schon beschriebenen Versorgungsprobleme, die sich natürlich in gerade diesen Stadtteilen, und dafür ist eben dieses Versorgungsmodell konzipiert, nämlich für Stadtteile, die von einer niedrigen Versorgungsdichte geprägt sind, sowie von einem hohen Anteil an Armut, der zu Krankheit führt und eben zu sehr überlasteten Praxen, schnell gelöst werden. Hier geht es eben nicht um Gegeneinander, sondern hier geht es um Ergänzen. Therapie, Diagnostik wird ergänzt. Therapie wird versucht, in den Alltag der Menschen zu integrieren, die oftmals niedrige Bildungschancen haben, sprachlich nicht so gebildet sind wie wir hier oder bewandert. Das heißt, wir können es eben schaffen, so Therapie zu verbessern, Therapie-Compliance zu verbessern und so eben nachhaltig und schnell Versorgungsverbesserungen erleben. Das alles wurde ja evaluiert und auch gezeigt. Innerhalb von 18 Monaten hat sich eben sowohl die Lebensqualität der Menschen verbessert, die Compliance verbessert, die Zufriedenheit der Ärzteschaft hat sich verbessert, unnötige Krankenhauseinweisungen wurden reduziert. Das heißt, wir sehen relativ schnell Verbesserungen. Und deswegen sind wir natürlich sehr stark dafür, dass wir nur für diese Region, und da brauchen wir eben natürlich keine 1000, sondern deutlich weniger, in diesen Regionen eben diese Versorgungsmodelle erhalten. Und die können eben nicht selektiv vertraglich geführt werden, denn wir brauchen hier eine einheitliche Rechtsgrundlage, nicht für mich, sondern eben als Leistungsanspruch für diese vulnerablen Patientengruppen und um natürlich auch Versorgung vor Ort zu halten. Denn gerade die Ärzteschaft ist mittlerweile darauf angewiesen, eben diese Kooperation des Arzt-Pflege-Tandems. Und darum geht es, Arzt-Pflege in der ambulanten Versorgung zu installieren, sozusagen zu initiieren. Deswegen vielen Dank für die Frage und ich hoffe auf die Installierung dieses Modells.
Danke schön, Frau Baradari.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte vielleicht für unsere Expertinnen und Experten vorab etwas klarstellen. Im Gesundheitsausschuss heute sind demokratische Mehrheiten gefasst worden. Ich denke, das ist wichtig hier zu betonen. Und ich hoffe, dass wir im weiteren politischen Verfahren auch aus der demokratischen Opposition gemeinsame Schnittmengen finden werden, weil wir haben das gehört von Herrn Professor Mahl und von Herrn Professor Gerlach. Die Probleme sind wirklich gewaltig. Deswegen geht meine nächste Frage an den Berufsverband der Kinder- und Jugendärztin, an Herrn Dr. Hubmann. Wie aus den Zahlen des Evaluations Berichts der KBV hervorgeht, haben die Kinder- und Jugendärzte mit 849 Stellen, das entspricht 331 Vollzeitäquivalenten, bereits ihr Soll bei den Förderungen von Weiterbildungsstellen überschritten und greifen zunehmend auf das Kontingent der anderen nicht allgemeinmedizinischen Fachgruppen zu. Wie beurteilen Sie diese Problematik und welche Lösung schlagen Sie vor?
Herr Dr. Hubmann, bitte sehr.
Vielen Dank. In der Tat haben wir eine ähnliche Versorgungssituation wie die Hausärztinnen und Hausärzte Deutschlands. Wir haben bereits jetzt über 200 offene Arztsitze, die nicht nachbesetzt werden können. Und wir sehen einen dringenden Handlungsbedarf, um diesen Webfehler im § 75a, der eben den hausärztlichen Versorgungsbereich allein auf die Allgemeinmedizin beschränkt, aufzuheben. Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zur Zukunft. Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Das ist ein politisch oft gehörter Satz. Die Anhörung geht relativ lang, aber erst jetzt, Volker war der Erste, sprechen wir über gesunde Kinder. Bitte tätigen Sie diesen Schritt gemeinsam für die Kinder und die Versorgung in unserem Land, dass wir weiter Kinder und Jugendliche gut versorgen können. Vielen Dank.
Dankeschön. Frau Behrens, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die BAG Selbsthilfe. Im Entwurf des GVSG ist vorgesehen, dass im Hilfsmittelbereich bei Anträgen von Kindern oder Erwachsenen mit geistiger Behinderung oder schwerer Mehrfachbehinderung in einem SPZ oder einem MZDB die Erforderlichkeit vermutet wird. Wie bewerten Sie diese Regelung und sollte das noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden?
Frau Dr. Duker, bitte sehr.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, die uns tatsächlich auch sehr am Herzen liegt. Die BAG Selbsthilfe begrüßt die Regelung sehr. Wir haben eben auch die Rückmeldung von vielen Betroffenen, dass sie erheblich unter den bürokratischen Aufwänden leiden und das Management der Erkrankung gerade bei Eltern eben auch eine zusätzliche Belastung neben der Erkrankung des Kindes ist. Und hinzu kommt auch noch Folgendes. Also wir haben im gemeinsamen Bundesausschuss gerade ein Beratungsverfahren, das auf einem Antrag der Patientenvertretung fußt und das eben auch darauf zielt, die Hilfsmittelversorgung für Menschen mit komplexen Behinderungen mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche zu verbessern. Und wir haben in diesen Beratungen natürlich auch das Anliegen, diese Regelung praktisch einzubauen. Und wenn die jetzt praktisch fehlt, würde ein wichtiger Baustein eben auch hinten rüberfallen.
Herzlichen Dank. Jetzt geht das Fragerecht wieder an die Union. Und es beginnt Herr Mundstadt.
Danke sehr, Frau Vorsitzende. Ich möchte meine Frage an den Bundesverband niedergelassener Diabetologen richten. Herr Dr. Häusler, wir haben das ja schon angerissen gerade. Lässt sich abschätzen, welche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Diabetes-Schwerpunktpraxen das GVSG in der aktuellen Fassung hätte? Und wer könnte die ambulante Versorgung von Menschen mit komplexen Verläufen einer Diabeteserkrankung sicherstellen, wenn es die Diabetes-Schwerpunktpraxen als zweite Versorgungsebene nicht mehr gäbe? Danke sehr.
Herr Häusler.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben Simulationsrechnungen teilweise erhalten und aus den regionalen Berufsverbänden natürlich auch Rechnungen erhalten. Das ist von Praxis zu Praxis sicherlich unterschiedlich, aber wenn man den Durchschnitt nimmt, ist natürlich immer abhängig auch von den regionalen DMPs, die ja auch finanziell sehr unterschiedlich ausgestattet sind, und von der Praxisstruktur, also ob es eine reine Schwerpunktpraxis ist oder auch eine Schwerpunktpraxis mit Nicht-Diabetes-Patienten. Aber wir müssen davon ausgehen, dass mindestens 15 bis 20%, und wenn es schlecht läuft für die Schwerpunktpraxis sogar bis zu 40% des Gesamthonorars wegfällt. Und das ist natürlich für die Schwerpunktpraxis existenziell schlecht, sehr schlecht. Wer könnte die Versorgung von Menschen mit den komplexeren Verläufen übernehmen? Wir sind ja als Schwerpunktpraxen in ein Netzwerk von meist ambulant tätigen medizinischen und paramedizinischen Mitversorgern eingebunden. Diabetologen sollten eigentlich die Fallführung der Diabetespatienten Typ 1, so sieht es das DMP vor, Typ 2 Gestationsdiabetes und von Typ 2 Diabetikern mit komplexen Therapien und auch Folgekomplikationen haben. Und da sehen wir also niemanden außer uns. Wir waren ja früher mal der Puffer zwischen klassischen Hausärzten und Kliniken. In den Kliniken ist die diabetologische Kompetenz in den letzten Jahren massiv abgebaut worden. Das hören wir immer wieder von unseren Patienten, dass sie alleingelassen worden sind. Und gerade was diese komplexen Therapien mit Insulinpumpen, intensivierter Insulintherapie, mit Sensoren, mit dieser ganzen neuen Diabetologietechnik angeht, sehen wir niemanden, der das außer den Schwerpunktpraxen machen kann.
Dankeschön, Herr Dr. Häusler. Jetzt geht das Fragerecht an Anne Jansen. Bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Bundesverband der Betreiber medizinischer Versorgungszentren und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Können Sie bitte einmal konkretisieren, welche Bedeutung MVZ derzeit in der Versorgung haben und welche sie in der Zukunft haben werden? Und wie bewerten Sie einen möglichen weitergehenden regulatorischen Bedarf? Dankeschön.
Frau Müller, bitte sehr. Frau Müller, bitte.
Caroline Tetzel, mein Name.
Hallo. Dann gebe ich Ihnen das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage.
Ja, wir halten mal die Zeit an eben und dann klären wir das mit dem Fiepen, damit Sie hier auch gut zuhören. Ja, das ist jetzt ja viel, aber wir klären das gleich.
Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. So, zum ersten Teil, welche Bedeutung haben die MVZ derzeit in der Versorgung und werden sie in Zukunft haben? Seit ihrer Einführung im Jahr 2004 haben wir eine wachsende Bedeutung in der ambulanten, flächendeckenden Versorgung und sind wichtiger Baustein auch in der Zukunft, vor allem im ländlichen Bereich mit Zweigpraxen oder telemedizinischen Modellen, patientennahe Versorgung sicherzustellen. Die MVZ leisten einen großen Beitrag in der haus- und fachärztlichen Versorgung, insbesondere auch im ländlichen Bereich. Allein die Mitglieder des BBMV sind in 400 Städten und Gemeinden vertreten. Unsere Angebote richten sich insbesondere an die moderne und ambulante Qualitätsmedizin und erfüllen die Ansprüche von Ärzten und Ärztinnen an moderne Arbeitsbedingungen, insbesondere durch flexible Arbeitszeitmodelle, Teamwork, umfassende Investitionen in topmoderne Geräteausstattung und Diagnostik, sowie die Förderung ärztlicher und fachärztlicher Weiterbildung und Fortbildung. Auch krankheitsbedingte Ausfälle von Ärztinnen und Ärztinnen können deshalb innerhalb der MVZ-Gruppen besser abgefedert werden. Somit werden MVZ und Träger unabhängig eine wachsende Bedeutung als attraktiver Arbeitgeber für die Sicherstellung der flächendeckenden ambulanten Versorgung auch im ländlichen Bereich haben. Und Teil 2 der Frage war, wie bewerten Sie einen möglichen weitergehenden regulatorischen Bedarf?
Wir begrüßen zunächst die höhere Transparenz, insbesondere Strukturtransparenz, die vorgesehen ist, weil sie nach unserer Auffassung die Diskussion über nichtärztliche Investitionen in ambulante Versorgung in der Zukunft versachlichen wird und ein solches Gesetz jedoch nicht nur für MVZ in bestimmten Trägerschaften gelten darf. Einen weitergehenden Regulierungsbedarf, insbesondere zielgerichtet auf besondere Trägergruppen, sehen wir nicht, auch nicht die regionalen Einschränkungen in Bezug auf Einzelkrankenhäuser. Es gibt hierfür nach wie vor keine Evidenz, dass durch enge und weitere Regulierung eine Verschlechterung oder Gefährdung der Versorgung in irgendeiner Form verbessert würde. Der Vorwurf, dass MVZ in Investorenhand beeinflussen oder medizinische Entscheidungen verändern würden, geht aus unserer Sicht damit ins Leere. Wir werben weiterhin vor Trägervielfalt und Wettbewerb, gerade im Sinne der steigenden Anforderungen an qualitativ hochwertige, flächendeckende Patientenversorgung. In diesem Sinne übrigens plädieren wir für die Zulassung der MVZ in der Repräsentanz der kassenärztlichen Vereinigungen. Den aktuellen Zustand der fehlenden Beteiligung und Regulierung im Fall halten wir für verfassungswidrig. Vielen Dank.
Dankeschön. Und dann hatten Sie die KZBV noch gefragt, die Zahnärztekammer. KZBV ist nicht eingeladen. Dann gehen wir die Zahnärztekammer dann oder wir gehen weiter mit der Frage an Herrn Müller. Gut, Herr Müller, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Reinhardt von der Bundesärztekammer. Und zwar gibt es ja für die Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung für die Versicherten bei verschiedenen Versicherungen auch ein Bonussystem. Und wir haben da in Baden-Württemberg sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und deshalb frage ich Sie, wie bewerten Sie das Hausarztmodell in diesem Zusammenhang mit der Gewährung von Boni an die Patienten gegenüber den Versicherungen? Beziehungsweise, wie stehen Sie dazu, dass man Patienten, die daran nicht teilnehmen, das ist ja freiwillig, mal mit einem Malus belegen könnte? Danke.
Herr Dr. Reinhardt, bitte.
Jawohl, herzlichen Dank für die Frage. Es gibt inzwischen zunehmend Evidenz dafür, dass Patientinnen und Patienten, die durch eine hausärztliche Betreuung koordiniert in den Versorgungsbetrieb versorgt werden, besser versorgt sind als die, die völlig willkürlich aus sich heraus die Wahl treffen, wohin sie gehen. Abgesehen davon, dass es zu einer koordinierten und dann auch angemessenen Inanspruchnahme sehr komplexer und auch teurer Ressourcen käme, ist auch die inhaltliche Versorgung, weil sie subsidiär stattfindet und basiert durch sozusagen auch die Supervision eines begleitenden Hausarztes, definitiv besser und auch sicherer. Insofern begrüßen wir grundsätzlich diese Regelung. Das hat der Deutsche Ärztetag in diesem Jahr auch nochmal in einem Antrag gesondert festgestellt. Wir arbeiten aktuell auch an Vorschlägen, wie das gelöst werden könnte. Die Incentivierung durch Boni ist ein denkbarer Modus von vielen, den man wählen kann. Grundsätzlich, glaube ich, ist es gut, das zu tun. Ich würde allerdings das, was eine Malusregelung nur dann vornehmen, wenn jemand sich explizit für diese Form von Versorgung ausgesprochen und entschieden hat, dann aber eine andere wählt und daran vorbeigeht. Erstens. Zweitens, habe ich ja vorhin schon gesagt, halte ich es für vernünftig und auch wünschenswert, darüber nachzudenken, dass es Malusregelungen geben kann, wenn Menschen den einen Hausarzt oder den einen Facharzt, den sie in dem Quartal in Anspruch genommen haben, als nicht genügend ansehen und einen weiteren oder mehrere weitere befassen. Dafür, auch dafür, dass das stattfindet, gibt es harte Zahlen und Daten, die von der Kassenärztlichen Vereinigung geliefert werden können. Und ich glaube, dass wir uns das auf Dauer in dieser Form nicht leisten können und auch die Redundanz in Praxen reduzieren müssen.
Danke, Herr Dr. Kippels, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich neige aber momentan zu der Entscheidung, diese eine Minute in den dritten Slot mit zu übernehmen, dann passt es besser.
Das können wir gerne so tun. Und dann geht das Fragerecht an die Grünen und das Wort hat Professor Grau. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an Professor Hager vom Bundesverband Managed Care. Herr Hager, warum ist es aus Ihrer Sicht, ist eine Überwindung der Sektorengrenzen durch Gesundheitsregionen notwendig? Was bringt das den Patientinnen und Patienten und ihrer Versorgung? Und warum sollten solche Verträge primär zwischen Leistungserbringern und den Krankenkassen geschlossen werden?
Herr Professor Hager.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben es alle gehört, die Lage in der Gesundheitsversorgung in Deutschland geht dahin, prekär zu werden. Und es wird sich so lange nichts ändern, solange wir nicht aus dem Hamsterrad hinauskommen, also in ein anderes Arbeiten hineinkommen, vor allem in ein kooperatives Arbeiten, auch eines, das die Krankheitslast möglichst verringert. Es gibt dazu ganz viele Lösungen. Ich will sie nicht alle im Detail erwähnen, aber ein Schlüssel liegt in der Kooperation im Bereich Versorgungsprozess. Schneidet Deutschland in internationalen Vergleichen schlecht ab. Im aktuellen Ranking des Commonwealth Funds landen wir dort auf dem vorletzten Platz. Also Patientinnen profitieren davon, dass Versorgung verfügbar ist, vor allem aber, dass sie koordiniert ist und auf sie ausgerichtet. Und das wird uns nicht gelingen, indem wir es top-down aus dem SGB-5 leisten, sondern das muss von den Beteiligten vor Ort organisiert werden. Und dieser Gedanke ist kein Papiertiger, sondern seit Jahren und Jahrzehnten praktizieren ihn hunderte Ärztenetze in Deutschland, über 30 Gesundheitsregionen. Es ist umfassend Evidenz zusammengetragen worden. Eine aktuelle Studie der OECD hat eines dieser Versorgungsmodelle evaluiert und sowohl Vorteile der Effizienz, aber vor allem eben auch der Lebensjahre erwiesen. Insofern ist regionale Versorgung ein Gestaltungsraum, den es zu erschließen gilt, und zwar zwischen den Partnern. Frau Reimann hat eben darauf hingewiesen, es ist ein Ort der Deregulierung, an dem Neues entstehen kann, passgenau vor Ort. Und insofern sollten Verträge möglich sein, die benötigen wir als Gestaltungsinstrument zwischen Krankenkassen und den Leistungserbringern in der Region. Frau Reimann hat da eben schon auch Näheres zugesagt.
Dankeschön, Herr Professor Grau.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Professor Brieger von der Aktion Psychisch Kranke. Menschen mit psychischen Erkrankungen, gerade auch die schweren chronisch Erkrankten, erhalten häufig nicht die Hilfen, die sie eigentlich bräuchten. Wie könnte das Globalbudget Engpässe in der psychiatrischen Versorgung gleichzeitig die Versorgungsqualität verbessern?
Herr Professor Brieger, Sie sind online dabei und haben das Wort. Bitte.
Ja, vielen Dank für diese Frage, für diese wichtige Frage. Echo. Seelische Gesundheit ist ähnlich prekär wie die anderen Versorgungsbereiche, und die Modellprojekte nach 64b sind die Vorgabe für ein Regionalbudget, das sektorübergreifend funktionieren kann und soll. Wir wissen aus empirischen Studien, zum Beispiel Professor Jochen Schmidt, EV 64, dass die Auflösung der Sektorgrenzen dazu führt, dass die Qualität besser wird, dass die Versorgung ambulantisiert wird. Wir wissen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit im Bereich besser wird, die Menschenrechte werden besser versorgt. Und das Ganze wird dadurch weder teurer noch aufwendiger, sondern es ist besser planbar. Es gibt viele Modelle, die diese Frage umsetzen, und deswegen sollte das auch fortgeführt werden. Die Idee war ja gewesen, dass dieses entfristet werden soll, der 64b, dass er nicht mehr zum Modellprojekt ist, sondern tatsächlich zu einem alternativen Versorgungssystem. Wir fänden es auch noch gut, wenn ein Kontrahierungszwang der Krankenkassen eingebaut wird, weil es notwendig ist, dass es tatsächlich flächendeckend für alle Krankenkassen gilt. Vielen Dank, da ist eine Chance.
Vielen Dank, Professor Brieger. Herr Professor Grau, bitteschön.
Nächste Frage geht an Frau Annette Hempen vom Bundesverband Ärztepraxis und Gesundheitsnetze. Was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil einer einheitlichen und ausgeweiteten Förderung von Praxisnetzen, und wie kann das die Versorgung der Menschen und die Arbeitszufriedenheit der Ärztinnen oder anderen Berufsgruppen verbessern?
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Bundesverband der Netze setzt sich für eine bundeseinheitliche Förderung der Arztpraxis- und Gesundheitsnetze ein. Derzeit wird die einheitliche Rahmenrichtlinie von den KV und regional noch sehr unterschiedlich umgesetzt. Netze sind ja Zusammenschlüsse, die multiprofessionell, sektorenübergreifend und fachrichtungsübergreifend versorgen, koordinieren. Wir verpflichten uns zur Zertifizierung, bei der Zertifizierung nach 87b zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Wir unterwerfen uns klaren Qualitätskriterien, die in der Rahmenrichtlinie verankert sind. Das heißt, es führt zu mehr Qualität in der regionalen Versorgung durch die Koordination von Versorgung, die auch Herr Professor Hager ja auch gerade schon gut dargestellt hat. Wir verpflichten uns zur Einrichtung von Prozess- und Strukturqualitätskriterien. Dadurch, dass die regionale Förderung noch sehr uneinheitlich ist, haben wir auch ein uneinheitliches Bild der Netze bundesweit. Im Bereich der KVWL ist eine Förderung sehr umfassend und das zeigt auch, dass wir im Bereich der KVWL sehr viele Netze haben, die sich zertifizieren lassen und die ambulante Versorgung damit natürlich sehr fördern. Wenn wir viele Netze haben, haben wir auch viele Chancen für junge Ärztinnen und Ärzte, die sich gern kooperativ niederlassen wollen. Das heißt, eine Förderung der Netze wird die ambulante Versorgung verbessern und auch die geplante Ambulantisierung durch die Krankenhausreform unterstützen. Denn wir brauchen ambulante, koordinierte Strukturen, um die Versorgungsherausforderungen zu meistern. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Hempen. Haben Sie noch eine kurze Frage, Herr Professor Grau?
Ich gebe weiter an Frau Heidmann.
Frau Heidmann, bitte. 45 Sekunden.
Ja, kurze Frage an die Bundespsychotherapeutenkammer. Wie bewerten Sie die Notwendigkeit einer Regelung zur Sprachmittlung in der Gesundheitsversorgung?
Frau Dr. Beneken, bitte.
Ja, herzlichen Dank für diese wichtige Frage. Psychotherapie erfordert sprachliche Verständigung. Das ist, glaube ich, einigermaßen selbstverständlich. Eine professionelle Sprachmittlung ist für die Versorgung von Patientinnen und Patienten ohne ausreichende Deutschkenntnisse unbedingt erforderlich. Sprachmittlung sollte im persönlichen Kontakt möglich sein, aber ebenso über Telefon und Video erbracht werden können. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt hätten wir noch 10 Sekunden. Die geben wir der Allgemeinheit und der für die Frage, das Fragerecht dann geht in die FDP. Herrn Bartelt, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den Virchow-Bund. Und zwar, Sie haben vorhin die Einlassung des GKV-Spitzenverbandes zur Entbudgetierung gehört. Wie stehen Sie zu den von der GKV gemachten Aussagen bezüglich der ungesteuerten Mengenausweitung?
Herr Dr. Heinrich, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Eine Mengenausweitung sehen wir ja schon lange nicht mehr. Wir haben ja Bereiche in Deutschland, wo die Budgetierung faktisch nicht mehr existiert. Im hausärztlichen Bereich gibt es genügend Länder, in denen über 100% ausgezahlt wird. Auch im fachärztlichen Bereich gibt es im Süden Länder, wo weit über 90% ausgezahlt wird. Eine Leistungsausweitung ist in den letzten 15 Jahren von niemandem dort nachgewiesen worden. Deswegen gehört diese Argumentation ins Reich der Vergangenheit und ist nicht zukunftsgewandt. Wir brauchen eine vollständige Entbudgetierung sowohl der Hausärzte als auch der Fachärzte, weil das ist zurzeit nicht nur ein großes Niederlassungshindernis, sondern auch die Quelle von Wartelisten, Wartezeiten, Krankenhausinanspruchnahme, Notaufnahmeüberanspruchnahme. Und eine Leistungsausweitung braucht keiner mehr befürchten. Im Gegenteil, es würde die Verbesserung der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten bedeuten.
Herr Professor Ullmann.
Ja, die nächste Frage geht an die KBV. Hier geht es um den Änderungsantrag Nummer 13. Durch die Aufnahme eines neuen Paragraphen 140c SGB 5 soll ein neuer Leistungsbereich für die Sprachmittlung in den Leistungsbereich der GKV aufgenommen werden. Wie bewerten Sie dies für die KBV?
Herr Dr. Hofmeister.
Also grundsätzlich ist natürlich die Sprache der Grundlage der Arzt- und Psychotherapeutin-Patienten-Beziehung. Auf der anderen Seite, wenn wir dieses Fass aufmachen, ich sage es so deutlich, das hat so unendlich viele Folgefragen. Das müssen dann Vereidigte und Sachverständige sein. Das darf kein Übersetzungsfehler passieren. Das muss gerichtsfest sein. Ich hätte nicht eine Fantasie, wie wir das leisten sollen und wie wir das bezahlen sollen. Und wir sind in Deutschland und die Sprache hier ist Deutsch. Und alles andere ist sozusagen individuell. Das heißt, wir lehnen das zum jetzigen Zeitpunkt ab. Da gibt es noch kein Konzept, keine Idee, keine Erprobung. Und wir halten das für ein Fass ohne Boden.
Herr Professor Ullmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Spitzenverband der Fachärzte Deutschland. Welche Schritte wären notwendig, um eine gute Versorgung zu gewährleisten, ohne die Beitragssätze der GKV in die Höhe zu treiben?
Ja, Herr Dr. Heinrich, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ja, aus unserer Sicht sind 5 Maßnahmen erforderlich. Wir brauchen eine effektive Patientensteuerung durch Koordination durch Hausärzte und Fachärzte, wie ich es vorhin schon skizziert habe. Das könnte sich abspielen vor dem Hintergrund von Wahltarifen, was wir besser halten als Malus- und Bonusregelungen. Wir brauchen eine Stärkung der Eigenverantwortung von Patientinnen und Patienten, denn diese sind ja entscheidend am Ressourcenverbrauch im Gesundheitswesen beteiligt. Das kann durch Eigenbeteiligung geschehen. Wir brauchen den maximalen Einsatz von Digitalisierung und KI, zum Beispiel durch einen verpflichtenden Check-in in die Praxis am Vorabend durch die Patientinnen und Patienten, wie es jeder beim Fliegen heute macht, durch eine echte Patientenfallakte, die alle Informationen auch dann tatsächlich in integrierbarer Form enthält. Viertens, eine maximale Ambulantisierung aller heute noch stationär erbrachten Leistungen, die ambulant erbracht werden können. Das kann man Die Leistungen sind längst durch Gutachten identifiziert. Die Hybrid-DRGs kann man formelhaft entwerfen. Das kann morgen im Prinzip losgehen. Natürlich ist das in gewisser Weise disruptiv. Das muss aber zu einem Wettbewerb und soll zu einem Wettbewerb zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern führen, möglichst dann auch zu Kooperationen der beiden Sektoren, zu einem Verschmelzen der beiden Sektoren. Das brauchen wir zusammen mit einer entsprechenden Notfallreform, die die Notaufnahmen entsprechend entlastet durch integrierte Notfallzentren, damit man überhaupt nur eine effektive Krankenhausreform machen kann. Denn ohne eine effektive Ambulantisierung und eine richtige Notfallreform geht jede Krankenhausreform ins Leere, beziehungsweise kann nach 5 Jahren erneut gemacht werden, weil sich dann Stationsgrößen, Abteilungsgrößen verändert haben, Krankenhäuser haben sich verändert und das Ganze muss dann aus einem Guss sein. Diese 5 Maßnahmen würden auch derartig viele Ressourcen einsparen und Gelder einsparen, das System effektiver gestalten, sodass das den Beitragssatz wahrscheinlich gar nicht berühren würde.
Herr Bartelt.
Ja, meine nächste Frage geht an die Bundeszahnärztekammer. Qua Namen soll ja das GVSG die ambulante Versorgung vor Ort stärken. Gibt es aus Ihrer Sicht in dem Gesetz denn Punkte, die perspektivisch die Anzahl der Niederlassungen erhöhen? Denn wir sehen ja eher, dass die sich weniger Kollegen in eigener Praxis niederlassen. Und was halten Sie von einer Regelung bei Bagatellgrenzen auch für Zahnärzte bezüglich Wirtschaftlichkeitsprüfung? Vielen lieben Dank.
Herr von Laffert, 15 Sekunden.
Das ist wenig. Ich habe mir das vorher doch mal überlegt und muss leider sagen, dass das GVSG nach meinem Eindruck keine einzige junge Zahnärztin, keinen einzigen jungen Zahnarzt zusätzlich sich in strukturschwachen Gebieten dazu motivieren wird, sich dort niederzulassen. Wir sehen einen Mangel in Thüringen, Sachsen-Anhalt und MV und die Schwächung der Infrastruktur auf dem Lande wird dort weiter Fahrt aufnehmen. Was wir im Entwurf vermissen, ist vor allem der ehrliche und aktive Kampf gegen die bleiernde und lähmende Bürokratie in den Praxen und ich breche es jetzt an der Stelle ab. Ich hätte gerne so eine Regel, die Sie am Ende angesprochen haben.
Gut, vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht an die AfD. Ich sehe Herrn Dietz. Ist das korrekt?
Bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Auch Sie haben bereits die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze angemahnt. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was bisher geschehen ist? Und was halten Sie von den Vorschlägen, die heute zur Diskussion stehen, zum Beispiel einer Kooperation von Bund und Ländern und der Übernahme der Kosten für die Verwendung der Bundeswehr reservierten Studienplätze durch den Bund, um weitere Mittel für weitere Studienplätze in den Ländern freizumachen?
Herr Dr. Reinhardt.
Herzlichen Dank für die Frage. Die Fragestellung, ob wir zu wenig Studienplätze haben, ja oder nein, ist eine offene Frage, die sozusagen zu diesem Zeitpunkt aus meiner Sicht zumindest nur schwierig zu beantworten ist. Weil wir natürlich auf der einen Seite feststellen müssen, dass angesichts des Arbeitsaufkommens und der Art der Arbeitsorganisation in Kliniken wie Praxen Not herrscht und auch Mangel besteht, gar keine Frage. Wir erleben auch, dass die Arbeitszeitmodelle sich verändern, dass ein großer Teil, wir haben einen wachsenden und sehr großen Anteil von Teilzeitbeschäftigten im medizinischen Bereich, auch ein Punkt, warum die reine Kopfzahl etwas anderes aussagt als das, was sich dahinter verbirgt. Ob das dadurch geheilt wird, dass wir heute Menschen ausbilden, die Ärzte und Ärzte werden und das dann ja als Vollwertige erst in etwa 10 bis 12 Jahren sein werden, wenn sie eine Facharztweiterbildung hinter sich haben, ist die Frage. Ich glaube, dass wir vorher, bevor wir da uns mit Zahlen befassen, uns nochmal anschauen müssen, ob wir die Art und Weise, wie wir versorgen, in Haus- und Facharztpraxen, in dem Miteinander und auch über die Sektoren hinweg nicht noch tatsächlich Redundanzen produzieren, die eigentlich gar nicht dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten sinnvoll versorgt werden, sondern die daneben gehen und die sozusagen das gar nicht treffen, was der tatsächliche Bedarf ist. Insofern würde ich davon absehen, jetzt auch Regelungen zu treffen und auf den Weg zu bringen, die das Bund-Länder-Verhältnis im Zusammenhang mit Bildungshoheit berühren. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Dietz.
Meine nächste Frage geht an die Bundesärztekammer und die KBV. In vergleichbar hoch entwickelten Staaten wie im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in den Niederlanden werden zum Beispiel medizinische Fakultäten in die Weiterbildung eingebunden. Halten Sie das auch in Deutschland und bei einer Ambulantisierung der Weiterbildung für wünschenswert? Also in beide geht es.
Dann nehme ich jetzt Herrn Dr. Hofmeister dran und schauen wir, ob Herr Dr. Reinhardt noch Zeit hat. Bitte.
Also die Fakultäten sind ja grundsätzlich eigentlich eingebunden bei der Weiterbildung und in den Dialog zumindest, sowie auch die Fachgesellschaften. Was wir grundsätzlich brauchen, ist eine stärkere Ambulantisierung in der fachärztlichen Weiterbildung. Das hat schlicht damit zu tun, dass ungeheuer viele Krankheitsbilder nicht mehr stationär vorkommen und wir deshalb in der ambulanten Welt Weiterbildung brauchen. Das ist im hausärztlichen Bereich inzwischen nach vielen Mühen ordentlich organisiert. Bei den Kinderärzten haben wir vorher gehört, klemmt es noch, und bei den Fachärzten ist es auch noch völlig dereguliert. Das heißt, da gibt es Nachbesserungsbedarf. Aber ich glaube nicht, dass es daran scheitert, dass man mit den Fakultäten nicht spricht.
Danke. Und Herr Dr. Reinhardt dann.
Danke für die Möglichkeit, noch kurz was dazu zu sagen. Ich denke, dass die aktuelle Hoheit im Hinblick auf die Gestaltung von Weiterbildung bei der Landesärztekammer liegt und damit dann auch bei der Bundesärztekammer im Deutschen Ärztetag. Das ist aus unserer Sicht im Sinne eines funktionierenden, funktionalen Selbstverwaltungssystems eines freien Berufes angemessen und richtig. Und ich glaube, dass die Möglichkeiten, die strukturellen Voraussetzungen, die wir haben und gestalten müssen, wie auch ambulante Weiterbildung in den fachärztlichen und hausärztlichen Praxen oder auch in den ambulant tätigen Einrichtungen von unter Umständen anderen Trägern, mit uns gemeinsam fortentwickelt werden muss und den modernen Herausforderungen angepasst werden muss. Und ich glaube, wir sind da auf einem grundsätzlich guten Weg. Die Fragestellung ist nur, lässt der klinische Alltag in den unterschiedlichen Einrichtungen ausreichend Zeit, sich mit dem Maß an Muße und Sorgfalt dem Thema zu widmen, das es eigentlich erfordert. Darüber muss man, glaube ich, nochmal in Ruhe reflektieren. Dankeschön.
Dankeschön. Die letzten 9 Sekunden.
Vielen Dank. Das ist nicht seriös darzustellen, also verzichte ich.
Dankeschön. Jetzt geht das Fragerecht dann an die Union. Herr Dr. Kippels.
Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde meine Frage gerne an den Gemeinsamen Bundesausschuss und den Spitzenverband der Heilmittelverbände richten. Wie bewerten Sie die Forderung, Heilmittelerbringer bzw. diesbezügliche Verbände besser und stärker in die Entscheidungsprozesse des GBA einzubinden? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie?
Beginnen wir mit Frau Schmidt, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage und die Möglichkeit des Einbringens hier. Also grundsätzlich muss man ja erstmal sehen, dass Heilmittelerbringer am SGB V eine sehr heterogene.
Ziehen Sie das ein bisschen mehr zu sich, bitte. Ja. So, ja, so ist gut. Oder festhalten.
Okay, festhalten. Alles klar. Genau, das Heilmittelerbringer im SGB V sind ja eine sehr heterogene Gruppe. Also es gibt sozusagen sowohl die Physiotherapeuten als auch die Stimm-, Sprach-, Sprech- und Schlucktherapeuten, bekannt als Logopäden, die Ergotherapeuten, die Ernährungsberater und Podologen. Und die haben eben auch sehr unterschiedliche Interessen sozusagen. Zudem gibt es auch noch weitere sonstige Berufsgruppen, die Heilmittel eben auf Rezept zulasten der Krankenkassen erbringen können. Recht systematisch sind das aber alles veranlasste Leistungen. Also auch wenn natürlich darüber diskutiert wird, gerade im Bereich der Physiotherapie dort eigenständige Entscheidungskompetenzen zu schaffen. Und die Frage stellt sich dann eben auch, wenn man sozusagen die von Ihnen adressierte Frage stellt, ob das nicht dann auch quasi auch auf die große Gruppe der Hilfsmittelerbringer zutreffen würde und eben auch auf andere Berufsgruppen und eben auch für diese weitergehende Beteiligungsrechte im GBA zugestanden werden müssten. Und wir sehen eben hier die Gefahr, dass eine solche große Öffnung eine Vielzahl neuer Beteiligungsrechte ermöglichen würde, die am Ende unsere Entscheidungsfindung eher verzögern und lähmt und zumindest mit Blick auf die sonst gewünschte Verfahrensbeschleunigung zu Konflikten führt. Außerdem müsste man auch die Frage nach der Beteiligung der Kammern und weiterer stellen. Und zudem auch ein ganz rein praktisches Argument. Wir sehen bislang keine einheitlichen Verbandsstrukturen, also die Heilmittelerbringer in ihrer ganzen Breite repräsentieren. Und insoweit, ja, auch, sage ich mal, im Bereich der Hilfsmittelerbringer, da ist die Aufsplitterung ja noch viel weitergehender. Da gibt es zum Beispiel die Vertretung über den Zentralverband des Deutschen Handwerks, aber auch Verbände, die rein nur industrielle Hilfsmittelerbringer vertreten.
Dankeschön. Und dieselbe Frage an Herrn Nock soll noch gestellt werden. Ja, bitte.
Ja, vielen Dank. Der SAV begrüßt außerordentlich, dass der Schatz des interprofessionellen Zusammenarbeitens der Gesundheitsberufe gehoben wird. Und wir sehen da ein Riesenpotenzial, um eine effektive Patientenversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Deswegen begrüßen wir grundsätzlich, dass die Rechte von Pflege, wissenschaftliche Fachgesellschaften und Hebammen gestärkt werden sollen. Nicht nachvollziehbar ist dagegen, dass die Heilmittelerbringer keine Erweiterung ihrer Beteiligungsrechte gewährt wird. Heilmittel sind ein unabdingbarer Bestandteil der präventiven, kurativen und rehabilitativen und palliativen Gesundheitsversorgung und ihre Bedeutung wird in einer alternden Gesellschaft weiter zunehmen. Es ist unverständlich, dass Ärzte und Krankenkassen immer noch allein über die Versorgung mit Heilmitteln entscheiden können. Dies trägt weder zur Sicherstellung einer angemessenen Versorgung bei, noch entspricht es einem interprofessionellen Steuerungsansatz im deutschen Gesundheitswesen. DSRV betrachtet es daher als unerlässlich, dass die Kompetenz und Erfahrung der Heilmittelprofessionen verstärkt in den GBA eingebracht werden und der SAV einen Sitz im GBA mit Stimmrecht bei den Richtlinien und Entscheidungen erhält, die die Heilmittelerbringer betreffen. Mindestens aber ein Antrags- und Mitberatungsrecht analog der Berufsorganisation der Pflegeberufe.
Vielen Dank.
Danke schön. Und Herr Rüdel erhält das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Einzelsachverständigen Herrn Stegmeier. Können Sie uns darlegen, warum eine kommunale bzw. regionale Anbindung der Gesundheitsversorgung fachlich und im Sinne der Patientenversorgung geboten ist, ob der vorliegende Gesetzentwurf dem gerecht wird und was aus Ihrer Sicht notwendig wäre, damit eine solche erfolgreich umgesetzt werden kann?
Herr Stegmeier, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage, die ich gerne, aber sehr kurz beantworten möchte. Also wir gehen eben von den Bedarfen eines Menschen bzw. von Patientinnen und Patienten aus. Die Bedarfe müssen natürlich vor Ort gelöst werden, das eben Regionalisierung und Ambulantisierung des Lösens dieser Bedarfe. Es gibt zwei Punkte dazu. Zum einen benötigt natürlich der Betroffene mit seinen Bedarfen die Leistungen und Angebote vor Ort, dass die vorhanden sind. Der zweite Punkt ist, dass die Person diese Angebote auch nutzen kann, sprich den Zugang zu diesen Angeboten. Und der Zugang wird insbesondere den Menschen verwehrt, die sich in komplexen Lebens- und Versorgungssituationen befinden. Das heißt, die eben ihre Versorgung oder ihre Teilnahme an der Versorgung nicht mehr selbst und auch nicht mit ihren An- und Zugehörigen lösen können. Die Antwort darauf ist eben die Koordination und Steuerung, so wie es heute auch schon ein paar Mal angesprochen worden ist. Aus unserer Sicht sind allerdings einzelkoordinierende Maßnahmen nicht umfassend wirksam, sondern wir fordern eine regionale Governance.
Ein abschließender Satz, bitte.
Regionale Governance, in der eben auf verschiedenen Ebenen das gelöst werden kann, in Form eines Care- und Case-Managements, das auch von der Deutschen Gesellschaft für Case-Management umfassend dargestellt wurde. Insbesondere das Care-Management sieht man bei den
Herr Stegmeier, ja. Das muss genügen an
alles
dieser
klar.
Stelle.
Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt geht das Fragerecht an die SPD noch mal abschließen und das ist Herr Mende.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch mal eine Frage an den BKK-Dachverband. Wie bewerten Sie die Idee, Betriebsärzte stärker in die Versorgung einzubinden? Wie könnte das aussehen und welche positiven Effekte hätte das für die Versicherten?
Herr Knieps, Sie sind online da. Wir sehen Sie, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ja, wir sehen gleich mehrere Vorteile, die auch über das jetzige Gesetz hinausreichen. Betriebsärzte waren bis 1989 in der Regel mit einer sogenannten Teilzulassung ausgestattet und konnten bis zu 10 Stunden an der Versorgung teilnehmen. Heute sind sie allein auf die Überzeugungsarbeit angewiesen, ihre Klientel, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zu überzeugen, dass sie einen Hausarzt und oder einen Facharzt in Anspruch nehmen sollen. Hier könnten sie beispielsweise direkt eine Überweisung ausstellen. Sie könnten auch im Nachgang zu Operationen, zu komplexeren Behandlungen die Leute im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements unterstützen, wieder zurück an die Arbeit zu kommen. Hier ist eine Ressource von etwa 10.000 Werksärztinnen und Werksärzten, Betriebsärztchendiensten, etc., die deutlich einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung und besseren Vernetzung im Gesundheitswesen leisten könnten.
Danke schön, Herr Knieps. Frau Müller.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Bundesverband für Medizintechnologie. Um den Herstellern von Wundbehandlungsprodukten ausreichend Zeit zu geben, das von uns eingeführte Beratungsverfahren beim GBA in Anspruch zu nehmen und auch die Ergebnisse des IQWiG in die Erstellung der Nutzennachweise berücksichtigen zu können, schlagen wir die Verlängerung der Übergangsregelung nach § 31.1a Satz 5 SGB 5 vor. Wie bewerten Sie diesen Ansatz? Sollten wir aus Ihrer Sicht versuchen, für eine Verlängerung noch kurzfristig eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zu finden? Bitte um eine kurze Antwort.
Frau Pohl, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das halten wir für dringend erforderlich. Es liegt ein Änderungsantrag vor, der genau das vorsieht. Wenn eine Verlängerung nicht stattfindet, dann Entschuldigung, einmal zurück. Die Übergangsfrist läuft Stand heute, 2. Dezember 2024, aus. Das EQIC hat gerade, das DGBA hat gerade das EQIC beauftragt, genau Kriterien herauszustellen, wie die Nutzenbewertung für diese Produkte erfolgt. Die Ergebnisse dieses EQIC-Verfahrensgutachtens werden im Frühjahr nächsten Jahres vorliegen. Das heißt, erst dann ist die Bewertung der Produkte möglich. Insofern, wenn eine Verlängerung der Übergangsfrist jetzt nicht stattfindet, wie vorgesehen war, dann werden diese Produkte nicht mehr erstattungsfähig sein und somit die Patientinnen und Patienten nicht mehr versorgungsfähig sein für diese Zeit.
Danke, Frau Pohl. Frau Baradari.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Professor Mahl, Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin. Die aktuell durchschnittlich erzielten 5,3 Jahre Ermächtigungszeitraum für sozialpädiatrische Zentren werden von relevanten Fachgesellschaften als deutlich zu kurz beurteilt. Sollte aus Ihrer Sicht ein längerer gesetzlicher Ermächtigungszeitraum ermöglicht werden? Wenn ja, wie sollte dieser ausgestaltet sein?
Herr Professor Mahl, bitte.
Ja, vielen Dank. Das ist dringend erforderlich. Sozialpädiatrische Zentren in Deutschland versorgen Kinder und Jugendliche mit schweren Mehrfachbehinderungen. Hier sind dringend Reformen notwendig, weil die Wartezeiten ständig steigen. Die Änderungen müssen die Zulassungen betreffen, den Paragraph 119 und die Zulassungszeiträume einheitlich zum Beispiel auf 10 Jahre festzulegen. Das wäre dringend geboten. Wir brauchen darüber hinaus die Möglichkeit der Zulassung von Außenstellen und eine Flexibilisierung der Altersgrenzen, um die Versorgung dieser Patientengruppe, schwer mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche, zu verbessern.
Danke schön. Jetzt haben wir noch Zeit für eine Frage vermutlich. Herr Mende, wollen Sie noch mal?
Ich versuche es noch mal. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, an den KBV. Wir sind der Auffassung, dass die Tätigkeit im vertragsärztlichen Notdienst, zu denen Vertragsärztinnen und Vertragsärzte aufgrund ihrer Zulassung verpflichtet sind, einen bloßen Annex zu ihrer selbstständigen Haupttätigkeit darstellt. Sehen Sie insoweit den gesetzlichen Klarstellungsbedarf, um den von der KV organisierten vertragsärztlichen Notdienst etwa durch sogenannte Poolärzte zu erleichtern? Und was halten Sie von dem zwischen BMG, BMAS und Rentenversicherung und Ihnen ausgehandelten Kompromiss?
Herr Dr. Hofmeister, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ganz wichtiger Sachverhalt. Ja, wir sehen hier ganz dringenden Nachbesserungs- und Änderungsbedarf. Der ausgehandelte Kompromiss mit dem BMAS würde tragen. Schöner wäre die Lösung gewesen, die Analogstellung zu dem notärztlichen Dienst. Das wäre klarer. Aber der ausgehandelte Kompromiss trägt nach Aussage der KV. Und wir brauchen diese Regelung aber ganz dringend, sonst wird der Notdienst uns um die Ohren fliegen.
Danke schön. Was machen wir mit den letzten 45 Sekunden? Die schenken wir der Allgemeinheit. Dann sind wir am Ende dieser wichtigen Anhörung angekommen. Wir danken Ihnen allen sehr für Ihre Expertise, für Ihre Zeit, den Abgeordneten für die sehr zielführenden Fragen. Jetzt wird es die Aufgabe der ParlamentarierInnen sein, auszuloten, für was es noch gemeinsame Mehrheiten gibt. Notwendigkeiten sind hier ja umfänglich beschrieben. Ich danke Ihnen allen. Kommen Sie gut nach Hause, ins Büro, wo immer Sie jetzt hingehen. Bleiben Sie möglichst gesund und wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen. Tschüss.